Man wird nicht ernst genommen, wenn man auf den Regeln, die für alle gelten sollen, wenn man darauf beharrt, nur wenn es einem in den eigenen Kram passt und wenn die eigenen Freunde diese Regel mit Füßen treten, also geradezu wirklich pervertieren, dann sagt man, ja, irgendwie ist komplex oder ist nicht schön oder wir sind besorgt oder irgendwie sowas. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn diese Regeln dann keiner ernst nimmt. Und genau dasselbe haben wir auch in der Wirtschaftspolitik. Ja, wenn die Deutschen dann über Jahrzehnte Überschüsse mit China erwirtschaften, dann heißt es, ja, wir sind super, wirklich eine tolle Meisterleistung hier unserer Ingenieurskunst. Und dann die Chinesen aber, ja, uns dann da voraus sind. Und dann sind wir plötzlich, oh, die sind so böse, die sind so schlimm und so weiter. Also, ja, da kann man wirklich nur sagen, willkommen in der realen Welt, wo solche Sachen dann irgendwann backfiren, wie man im Englischen sagen würde. Also, dass das praktisch auf einen dann zurückfällt. Und wie verächtlich, ja, wir auf andere Länder geblickt haben, die gesagt haben, so, ey, eure Exporte zerstören unsere Industrien hier. Und es lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Deutschland Europa kaputt gemacht hat mit der Billigpolitik, diese Gefahren hat. So, und ja, das ist die Lage, auf die wir zusteuern. Und es müsste darum gehen, irgendwie die Binnennachfrage in Deutschland, die Binnennachfrage in Europa zu stärken. Und mit der ganzen Kürzungspolitik macht man das genaue Gegenteil.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche spreche ich hier mit Patrick Kaczmarczyk über die Umbrüche in der Weltwirtschaftsordnung. Im Zerfall der Weltordnung analysiert der Politökonom den Schaden, den der Westen mit seiner erzwungenen Freihandelspolitik in der Welt angerichtet hat und wie es einigen wenigen Ländern, allen voran natürlich China, gelungen ist, sich aus dieser Abhängigkeit zu befreien. Mit Patrick Kaczmarczyk spreche ich über die gewaltvollen Reaktionen des Westens auf den Verlust seiner Vormachtstellung. Und klar, es geht auch darum, wie vielleicht progressive Antworten auf die Krise des deutschen Exportmodells aussehen könnten und ja, vielleicht auch Umrisse einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ihr hört den Dissens-Podcast. Erstmal danke, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, hallo.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du hier bist, genau. Wir wollen über die globale Wirtschaftsordnung im Umbruch sprechen. Du hast dazu ein Buch geschrieben, das heißt Der Zerfall der Weltordnung. Und darin beschreibst du die internationalen Finanz- und Handelsbeziehungen an einem Bruchpunkt. Mhm. Werden jetzt ja gerade viel diskutiert, ne, angesichts von Wirtschaftsprotektionismus, Großmachtrivalitäten, möglicherweise auch eine anstehende Blockkonfrontation und so weiter. Mhm. Viele Namen oder viele Analysen gibt es zur gegenwärtigen Situation. Ist gar nicht so leicht, da irgendwie durchzublicken, ja, als Otto-Normalverbraucher. Deswegen hätte mich vielleicht mal interessiert für den Einstieg, wenn wir es aus einer politökonomischen Sicht betrachten, welche Worte findest du für quasi die aktuelle Ordnung in der Krise? Welche Entwicklungen müssen wir da aus deiner Sicht oder welche Elemente müssen wir da in den Blick nehmen aus progressiver Sicht?
Ja, ist schon eine, ich sag mal, ganz große Frage zum Einstieg. Ich wurde auch tatsächlich oft auf diesen Titel angesprochen, Zerfall der Weltordnung, ob das jetzt der richtige Begriff ist oder nicht, oder ob wir lieber über Brüche sprechen sollten oder ja, je nachdem, also es driftet dann auch oft in so eine semantische Diskussion irgendwo häufig ab.
Das soll sie nicht.
Nee, ich will es ja auch nicht völlig in Abrede stellen, dass Worte irgendwie wichtig sind und Bezeichnungen wichtig sind, um Dinge zu verstehen, die vor sich gehen. Was ich mit dem Buch auf jeden Fall stärker hervorheben wollte, ist eben, dass dieses System, was wir für lange Zeit hatten, was ja vor allem jetzt für die westlichen Länder sehr gut funktioniert hat, für weite Teile des globalen Südens nicht, mit außer, also Asien ist da eine Ausnahme, einige Länder dort. Aber ansonsten hat das nicht funktioniert und dadurch, dass einige Länder da jetzt ja, ich sag mal, den Ausbruch geschafft haben, ist es halt schon so, dass wir jetzt in diese berühmt-berüchtigte Multipolarität gehen und das eben Spannungen erzeugt, die ja für extrem viel Reibung sorgen und natürlich auch immense Gefahren mit sich birgen, weil die Weltordnung oder die Regeln, die Institutionen, auf denen die Weltwirtschaft basiert, das datiert ja wirklich noch aus der Nachkriegszeit und das spiegelt eben die Kräfteverhältnisse von damals wieder und die passen in keinster Weise zu den Kräfteverhältnissen von heute. Und ja, der globale Süden will Reformen, der globale Norden will das nicht. Also man wehrt sich da wirklich mit Händen und Klauen, mit allem, was man hat, um da nicht einen Millimeter nachgeben zu müssen. Und es ist absehbar, dass so ein System nicht tragbar ist. Also wo wir jetzt genau an diesem Punkt sind, ja, ob das jetzt ein Zerfall ist, eine Auflösung, ein Bruch. Ich glaube, mit jedem dieser Begriffe beleuchtet man dann wahrscheinlich unterschiedliche Aspekte eines großen Problems.
Ja, das System, was da in der Auflösung sich befindet, ist ja quasi das System der Globalisierung, ne? Oder der neoliberalen kapitalistischen Globalisierung, des Freihandels. Genau. Hätte mich mal interessiert, befinden wir uns da eigentlich wirklich am Ende der neoliberalen Globalisierung? Oder wäre das übertrieben zu sagen? Also ich meine, wir sehen da vielleicht widersprüchliche Entwicklungen, also Elemente von Regionalisierung, Reshoring, eben auch den Wirtschaftsprotektionismus. Und Treiber ist ja ein Rechtsruck in den vom Abstieg begriffenen reichen Ländern des globalen Nordens, ja, die zu den Handelskriegen und dem Wirtschaftsprotektionismus führen. Aber ist das jetzt das Ende der neoliberalen Globalisierung oder letztens habe ich einen Begriff gelesen, Globalization, so regionalisierte Globalization. Also wie müssen wir das vielleicht verstehen, was da gerade passiert?
Ja, ich glaube, da muss man von unterschiedlichen Ebenen an dieses Problem herangehen, weil ich sag mal, in manchen Bereichen hatten wir, also zunächst einmal bei der Frage der Globalisierung kann man sich überhaupt fragen, ob wir wirklich eine Globalisierung gehabt haben, wenn man so will. Das mag jetzt irgendwie ein bisschen blöd klingen, aber wenn wir uns anschauen, wo die meisten Kapitalströme langgegangen sind, wo es den meisten Handel gab, etc. Also da haben wir wirklich eine eher so eine Triadisierung, also Nordamerika, vor allem Westeuropa, es hat sich jetzt ein bisschen ausgeweitet, da können wir schon sagen, insgesamt Europa und Asien, das waren so die drei Eckpunkte und dort hat es auch natürlich eine gewisse Entwicklung gegeben. Aber ob wir das dann als eine Globalisierung insgesamt bezeichnen können, das ist ja dann vielleicht ein bisschen zu wenig, weil einfach viele andere Regionen, die in dieses System zum Beispiel nur über Rohstoffexporte oder so eingebunden waren. Das war ja natürlich dann auch mit, ich sag mal, militärischer Gewalt, gerade jetzt über die Kolonialzeit später hinten raus, auch mit, ja, ich sag mal, militärischen Eingriffen, politischer Dominanz, über wirtschaftliche Institutionen hat man die da auf Linie gehalten. Aber so das Gros des Handels und der Kapitalflüsse findet wirklich in der Triade statt. Also die anderen Regionen der Peripherie, wenn man so will, sind da natürlich ganz anders eingebunden. Ja, von daher, wenn man über den Erfolg der Globalisierung spricht, dann denkt man immer so, ja, die ganze Welt hat da jetzt wirklich enorme Fortschritte verzeichnet. Auf der ganzen Welt hat sich jetzt die Armut reduziert. Und tatsächlich, wenn wir da einfach genauer reingucken, sehen wir eben, dass ja dieser globale Erfolg eher ein asiatisches Phänomen war und in weiten Teilen des Rests der Welt, wenn man so will, ist da ziemlich wenig Fortschritt passiert. Ja, also jetzt gerade in Afrika, südlich der Sahara beispielsweise, die insgesamt ärmste Region der Welt, dort ist das Pro-Kopf-Einkommen real heute ungefähr auf dem Niveau der Jahre um 1970 herum. Also ne, da sehen wir schon, dass man da jetzt nicht wirklich von Erfolg sprechen kann. Da hat sich tatsächlich sehr wenig getan. Und naja, das wäre die erste Frage, mal überhaupt in den Raum zu stellen, was bedeutet Globalisierung? Dann neoliberale Globalisierung, was verstehen wir überhaupt darunter? Also auch dort, klar hat es eine gewisse Liberalisierung im Handel gegeben, aber ja, in einer ersten Linie bezog sich das natürlich auf Zölle, die wurden dann weltweit reduziert auf die meisten Waren. Es gibt natürlich noch bestimmte Warengruppen, wo das nicht so ist, gerade jetzt im Agrarbereich. Aber ansonsten haben wir eben die Zölle weitgehend schon heruntergefahren. Darüber hinaus kam es natürlich zu einer unglaublich starken technischen Harmonisierung. Und dann, wo man dann jetzt auch über die Intellectual Property Rights und so weiter auch stärker in den Dienstleistungsbereich gegangen ist. Also da hat man wirklich angefangen, aus allem, was irgendwie da ist, sei es die Natur, sei es die Ideen, da hat man angefangen, Produkte draus zu machen, Marken, Patente draus zu machen, etc. Das ist natürlich ein besonderer Aspekt der neoliberalen Globalisierung, aber so dieses klassische, von wegen, wir machen jetzt hier Freihandel und darüber entwickeln wir uns, da muss man wirklich sagen, dass das in der extremen Form immer für die Länder des globalen Südens galt, wo das dann auch über die Institutionen der Weltbank und des IWF vor allem vorangetrieben wurde. Also wirklich radikaler Marktliberalismus, wenn man so will, ne, über diesen Washington Consensus, das sich liest wie so ein Glaubensbekenntnis des Marktliberalismus, also Staatsausgaben runter, alles privatisieren, was geht, Steuern für Reiche und für Konzerne möglichst niedrig halten und so weiter. Also alles, was man da irgendwie, ich sag jetzt mal klassisch als marktliberal einordnen würde, das findet sich in diesem Programm. Und bei jeder Krise, die es gab, und da gab es extrem viele, oftmals vorangetrieben von dieser völlig wirren Internationalisierung der Kapitalmärkte, die grosso modo, also per Saldo dann wirklich mehr Chaos als Fortschritt gestiftet haben. Und darüber wurde dann, wenn die Länder dann Devisen gebraucht haben, also Zugang zu Fremdwährungen, mussten sie dann eben auf den US-Dollar zurückgreifen und im Gegenzug, dass sie die Devisen erhielten und weiter wirklich lebenswichtige Importe bezahlen konnten, ja, Treibstoffe, Lebensmittel und so weiter, mussten sie eben diese marktliberalen Reformen durchführen. Und das war auch mit ein Grund, weshalb sich die Krisen oftmals vertieften. Wohingegen, wenn wir im globalen Norden unterwegs waren, jedes Mal, wenn eine Krise da war, ja, dann wurden die Schleusen geöffnet, es gab eine fiskalische Antwort, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das hatten andere Länder nicht. Wir sehen da jetzt vielleicht so ein bisschen so einen kleinen Wechsel auch im globalen Norden hin zu, ich sag jetzt mal, also jetzt gerade in Europa zu so einer Sparpolitik trotz Krise. Das ist vielleicht dann nochmal eine europäische Besonderheit, wo die Dogmen dann wirklich anscheinend sich durchs Gehirn fressen, dass da nicht wirklich mehr viel von Nachdenken übrig bleibt. Aber ansonsten hatten wir all das, was wir mit Marktliberalismus verstehen, das hatten wir in den armen Ländern des globalen Südens. Und im globalen Norden hatten wir Industriepolitik, hatten wir eine expansive Fiskalpolitik, wenn es drauf ankam. Von daher muss man da sich da auch, also auch das hinterfragen, wie neoliberal wirklich die Globalisierung war, wenn der Neoliberalismus also wirklich in brutalster und härtester Form gerade jetzt im globalen Süden gewütet hat und im globalen Norden die Auswirkungen dessen dann nie wirklich so enorm zum Tragen gekommen sind. Und auch diese Dynamik ändert sich jetzt natürlich, ne? Also jetzt merken wir langsam, unsere Unternehmen sind nicht mehr die unangefochtene Nummer eins auf den Weltmärkten. Da müssen wir jetzt aber gegen agieren. Wir merken jetzt auch gerade in Deutschland, wo wir ja Überschüsse als Teil unserer Genialität und DNA sehen, naja, auch andere Länder können das machen. Und wenn andere Länder das machen, dann ist es plötzlich ganz böse. Und wenn wir Marktanteile verlieren, ist das ganz schlimm und das zerstört die Wirtschaft. Und da sieht man einfach, dass man mit solchen Doppelstandards nicht weit kommt. Und wenn man dazu sogar eine vernünftige Lösung findet, wo man dann zum einen natürlich erkennt, wo man selber Fehler gemacht hat in der Vergangenheit und zum anderen auch dafür sorgt, dass wir international vernünftige Bedingungen für Finanzmärkte, für die Handelsströme etc. schaffen, dass uns das dann wirklich um die Ohren fliegen kann. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war das Common Sense, ja, das wurde war nicht nicht sag ich mal, das stand nicht zur Disposition. Klar, hatten wir dort auch jetzt nicht alles, ne, wo alles rosig war, wir hatten Kolonialbereiche, die noch bestanden etc. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber zumindest das Bewusstsein dafür, dass es eben eine vernünftige internationale Ordnung braucht, um Gestalten wie Mussolini und Hitler zu verhindern. Das war Common Sense, das hätte niemand mehr angezweifelt. Und dieses Wissen ist uns heute so ein bisschen verloren gegangen. Von daher müssen wir mal schauen, in welche Richtung wir uns da bewegen.
Ausgang offen wahrscheinlich, genau. Aber vielleicht nochmal zu dem historischen Moment, in dem wir uns befinden. Du hast vorhin schon die Frustration des globalen Südens angesprochen, auch wie die Dominanz des Westens politisch gesehen, aber auch wirtschaftlich gesehen im Rückgang ist. Ja, da haben wir es mit einem relativen Abstieg zu tun, vor allem bedingt durch China, was es geschafft hat, sich entgegen der marktliberalen Dogmen zu entwickeln, ja. Ne? Nämlich zum Beispiel den gezielten Protektionismus von Industrien, um Industrien überhaupt erstmal aufzubauen. Aber wenn wir mal auf den globalen Süden schauen, die Frustration und vielleicht auch die Suche danach, sich unabhängiger zu machen, was ja bis heute für die allermeisten Länder nicht wirklich gelungen ist, ja? Wenn man mal von China und irgendwie den asiatischen Tigerstaaten absieht, lässt sich da irgendwie im Institutionengefüge, ja, der Weltwirtschaftsordnung, wie sie westlich dominiert war in den letzten Jahrzehnten, also ich denke jetzt an den IWF, an die Weltbank, die auch immer noch einen schlechten Einfluss ausüben, ne, in Ländern des globalen Südens mit all den Schuldenkrisen, die es dort gibt und der Dominanz eben westlicher Länder in diesen Institutionen. Oder nehmen wir die Welthandelsorganisation WTO, die jetzt auch geprägt ist irgendwie von der Blockade aufgrund des Handelskrieges, vor allem zwischen den Großmächten China und USA. Also lässt sich diese Auflösung der, ja, jetzt nenne ich es nochmal neoliberalen Globalisierung und ihrer Institutionen, lässt sie sich auch an diesen Institutionen ablesen? Und gleichzeitig ist es vielleicht zu viel gesagt, dass jetzt die Alternativen für den globalen Süden bereitstehen, so, und für eine nachhaltige Entwicklung vor allem. Also, ne, also da gibt es natürlich Entwicklungsbanken, andere und auch Bündnisse wie die BRICS und so weiter.
Ja.
Aber ja, vielleicht kannst du es nochmal an diesem institutionellen Gefüge der Weltwirtschaft deutlich machen, an was für einem Punkt wir uns da befinden, sei es Bruch, Auflösung oder sogar Zerfall.
Ja, also ich glaube, wir haben es mit Dynamiken zu tun, die über diese alten Strukturen hinausgehen, sage ich mal, beziehungsweise wo diese alten Strukturen einfach nicht mehr angemessen sind, um mit den Dynamiken umzugehen. Also vielleicht auch für diejenigen, die da jetzt nicht so drin sind im Thema und sich da auch nicht so auskennen. Der Internationale Währungsfonds und die Weltbank, das sind ja zwei sogenannte Bretton Woods Institutionen. Also 1944 gab es dann eben diese Konferenz, wo man gesagt hat, naja, wir müssen halt gucken, wie wir es verhindern, dass es nochmal zu so etwas wie einem Weltkrieg kommt. Und damals wusste man, dass ja der Zusammenbruch des internationalen Systems eine ganz entscheidende Rolle dabei gespielt hat. Und da hat der berühmte Ökonom, der britische Ökonom John Maynard Keynes zusammen mit Harry Dexter White in den USA, haben sich dann überlegt, welche Institutionen es braucht, um eben für internationale Stabilität zu sorgen und nicht dieses sich gegenseitige in Grund und Boden zu konkurrieren, weil das ist ja das, was mit der großen Depression dann losging. Alle Länder haben versucht, ihre Währung dann irgendwie abzuwerten und das hat zu einem Race to the Bottom geführt, weil es das klassische Problem, sage ich mal, gab, was wir auch heute haben, wenn wir darüber sprechen, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen müssen und alle Länder müssen ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Naja, wir reden hier von relativen Konzepten. Also wenn einer die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, dann verliert sie natürlich ein anderer. Genauso wie wenn jetzt jemand seine Währung abwertet, dann muss ein anderer zwangsläufig aufwerten. Der wird dann auch wieder versuchen abzuwerten und das führt dann zu einem Race to the Bottom. Und genau das hat dann auch der Weltwirtschaft nach der großen Depression dann eben den entscheidenden Schlag versetzt, von dem sie sich dann nicht mehr erholt hat, beziehungsweise wo es dann echt den Krieg gebraucht hat, um ja dafür für neue Verhältnisse danach zu sorgen. Und der IWF wurde dann als Institution geschaffen, der sich mit den, ich sag jetzt mal, Makroproblemen befasst. Also wenn ein Land jetzt irgendwie in Zahlungsbilanzschwierigkeiten kommt, weil beispielsweise keine Ahnung, die Preise für deren Exporte brechen ein und die Auslandsschulden können nicht mehr bedient werden. Dann kommt der IWF und hilft dann aus der Krise. Das war so die Überlegung. Es gab ja dann auch die festen, aber anpassbaren Wechselkurse innerhalb des Bretton Woods-Systems. Also es waren ja alle Währungen an den Dollar gekoppelt, der Dollar dann wiederum an Gold. Ursprünglicherweise hatte Keynes sogar die Idee, dass man so eine internationale Währung, eine genuine internationale Währung, den Bancor benutzt, anstatt des US-Dollars, aber da haben sich die USA dann eben durchgesetzt und da hatte der IWF dann natürlich auch die Aufgabe, diese Wechselkurse zu überwachen. Es gab dann natürlich auch immer wieder Handelsbilanzungleichgewichte, die sich aufgebaut haben und irgendwann, wenn sie dann nicht mehr tragfähig waren, gab es dann diese Anpassung. Also für diese Probleme ist der IWF zuständig und hinten raus wurde es dann natürlich immer mehr dann auch, ich sag jetzt mal, makroökonomisch politische Eingriffe zur Stabilisierung der Inflation und das hat sich dann immer weiter fortentwickelt über Eingriffe in die Arbeitsmärkte, Sozialsysteme, Privatisierungen etc. Das macht der IWF. Die Weltbank wiederum ist für Projektfinanzierung zuständig, also wenn irgendwo Stromnetze gebaut werden müssen oder sollen, Straßen, Brücken etc., dann kommt die Weltbank mit den US-Dollar und finanziert da diese Projekte mit. Und bei der WTO, da kann man auch sagen, das ist so eine Nachfolgerin, ist von der GATT, also dem General Agreement on Trade and Tariffs. Das war das, was, also es sollte ja einen ursprünglichen, auch so eine ITO, also eine internationale Trade Organization geben, aber da ist es dann in den USA gescheitert, die dann im letzten Schritt dort nicht mitmachen wollten. Von daher hat man sich dann da erstmal nur auf die Zollfragen beschränkt, die wurden dann irgendwann irrelevant und dann kam eben 94 nach der Uruguay-Runde dann die uns heute bekannte WTO, die jetzt, wie du schon auch gesagt hast, blockiert es so. Das ist dieses institutionelle Gefüge, in dem wir uns befinden und das Problem dabei ist, dass, nehmen wir jetzt mal den IWF, das mit Abstand die wichtigste Institution in der Entwicklungsökonomie, dass die Stimmverhältnisse dann dort sind, wie die jeweiligen Anteile sind. Also die USA haben ein Vetorecht, aber ansonsten auch natürlich die reichen Staaten, die dort mehr Geld mitgegeben haben, die haben ein überproportional hohes Stimmrecht. Und die Staaten, wo die ganzen Programme stattfinden, also grob die ärmeren Länder des globalen Südens, die haben dort gar nichts zu melden im IWF. Und von daher, das ist halt so dieses Ungleichgewicht, mit dem wir uns da, in dem wir uns da bewegen. Man braucht den Zugang zu US-Dollar in Krisen. Es ist so, trotz dieser ganzen erratischen Politik von Donald Trump, dass der US-Dollar immer noch, und das sind ganz frische Zahlen von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, an fast 90% der internationalen Transaktionen auf den Devisenmärkten irgendwo auf einer Seite der Transaktion steht. An die zwei Drittel der Devisenreserven sind in US-Dollar. Das heißt, man hat dort einfach Fahrtabhängigkeiten, von denen man nicht so leicht rauskommt. Und wenn es dann da zu Zahlungsbilanzschwierigkeiten kommt, zu Krisen kommt, dann braucht es einfach den Zugang zu US-Dollar. Da kommen ärmere Länder nicht drumherum. Und im Gegensatz dazu oder im Gegenzug für diese Kredite gibt es dann immer diese marktliberalen Reformen, die mit aller Gewalt und ohne Rücksicht auf die spezifischen Umstände in diesen Ländern dann auch durchgesetzt werden. Und das Ergebnis ist das, was man bei uns in Griechenland sieht. Also das war ja auch oft dann der Kommentar in den Staaten des globalen Südens, dass die Programme, die da jetzt in Griechenland versucht wurden, bei denen schon oft versucht wurden, aber nie irgendwas bewirkt haben. Also man sieht es auch in der empirischen Forschung, dass dort, wo der IWF reingeht, Bildungsausgaben gekürzt werden, Gesundheitsausgaben gekürzt werden, Suizidraten hochgehen und so weiter. Von daher, die Wirkungen dessen sind bekannt. Ja. Es gibt jetzt gerade so einen internen Review-Prozess über diese Programme. Dass sich da aber groß was ändern sollte, ist natürlich von der politischen Dominanz der USA in dieser Institution ist, also das kann man einfach nicht absehen. So, und von daher wollen die Länder natürlich alle irgendwelche Alternativen, weil sie es leid sind, dass sie da immer wieder ihre Griechenland-Programme machen müssen. Jedes Mal, wenn die Wirtschaft abschmiert, oft natürlich durch Schocks, für die sie gar nichts können. Ja, Corona, Klimawandel, jetzt dieser völlig irre US-israelische Angriffskrieg gegen den Iran. Das waren in den letzten Jahren, also gerade in den letzten Jahren, auch davor kann man schon sagen, naja, was können die Länder dafür? Klar, eine gewisse Eigenverantwortung haben sie dann schon, wenn sie jetzt, was weiß ich, sehr gute Deviseneinnahmen haben, weil die Rohstoffpreise steigen und das nicht vernünftig reinvestiert wird oder so. Aber grundsätzlich, wenn wir uns da auch mal die Zinsniveaus oder sowas anschauen, gibt es da keine Chance, dass die Wirtschaft sich aus sich heraus selbst diversifiziert, dass dort Kredite aufgenommen werden können, investiert werden können und so weiter. Also einen kleinen Teil Eigenverantwortung, wenn man so will, gibt es. Aber das Gros der Probleme in den meisten Entwicklungs- und Schwellenländern sind eben diese externen Schocks, die sie mit voller Wucht treffen. Und sie sind da wirklich in so einer Falle, ne? Weil wenn sie dann zum IWF gehen und dann dort um Kredite betteln, wissen sie, dass sie mit der Politik dann die Wirtschaft gegen die Wand fahren, sich selbst verschulden können sie nicht, weil die Zinsen dafür einfach viel zu hoch sind. Und jetzt andere Länder wie China oder so spielen dann jetzt natürlich auch eine größere Rolle in der Entwicklungspolitik. Aber auch dort hat man jetzt die Zügel aufgrund der oder unter anderem aufgrund der dortigen Wirtschaftsprobleme auch ein bisschen stärker angezogen. Von daher, sind wir da in einem Flux. Und was es eigentlich bräuchte, wäre wirklich so eine Generalüberholung dieser Institutionen, auch der UNO, dass man dann wirklich sagt, gut, was sind die großen Herausforderungen in dieser Welt? Natürlich, also Krieg und Frieden und Klimawandel, das sind, glaube ich, die beiden. Und Armut, das sind so die drei, würde ich mal sagen, die drei größten Pfeiler, wo man sich dann, und da gibt es natürlich auch verschiedene, ne, Dimensionen und also Geschlechtergerechtigkeit etc., die sich dann davon irgendwie ableiten. Und da müsste man sich zusammensetzen und gucken, welche Instrumente, welche Maßnahmen es braucht, um diese Herausforderungen zu überwinden. Und da könnte man an einigen Eckpunkten ansetzen, gerade bei den Kapitalmärkten, ne, dass man sich dann dort zusammentut, Reformen entwickelt.
Ja, Patrick, lass uns gleich über das reden. Ich meine, das ist ja ein eigener Punkt in deinem Buch.
Genau.
der fast angesichts der Rezession, die wir erleben, des Rechtsrucks vor allem im globalen Norden, in reichen Industrieländern, allen voran in den USA, sind das Reformvorschläge, die sich natürlich auf eine Art utopisch lesen, aber die vielleicht als Zielmarke weiterhin wichtig sind und die in vielerlei Weise natürlich schon immer auch vom globalen Süden oder etwa von der alten Globalisierungsbewegung, also Elemente davon, gefordert wurden, ne? Und halt bisher ja nicht auf Gehör gestoßen sind, ja. Und das vielleicht auch weiterhin nicht tun. Aber lass uns da gleich drüber reden, was da vielleicht Grundpfeiler einer progressiven Weltwirtschaftsordnung, die den Problemen der Gegenwart, Klimakrise allen voran, aber auch möglichen Kriegen, Konflikten und der grassierenden Ungleichheit und der weiterhin vorhandenen Armut und Unterentwicklung auch gerecht werden könnten. Genau, und was es vielleicht bräuchte, um da überhaupt irgendwie Schritte hin näher zu kommen, ne?
Ja.
Genau, aber vielleicht nur noch kurz, weil du jetzt gerade angesprochen hast, also da besteht weiterhin eine massive Abhängigkeit auch von diesen westlich dominierten Institutionen. Das heißt, da ist angesichts dessen, dass wir irgendwie im Westen die Rechte den Untergang des Abendlandes hinmalt, also wenn nur so wenig Einflussverlust schon dazu führt, ne, will man sich nicht ausmalen, was passieren würde, wenn jetzt irgendwie der globale Süden durch ein Wunder irgendwie auf Augenhöhe kommt mit dem Westen, so, ne?
Mhm.
Aber nur Stichwort Multipolarität, und du hast schon kurz China angesprochen. Das heißt, es gibt nicht so wirklich die Alternativen für den globalen Süden zum IWF gegenwärtig. Und wenn es sie gibt, dann ersetzt es vielleicht die eine Abhängigkeit durch eine andere. So, also China betreibt ja massiv Entwicklungspolitik, aber schafft natürlich auch für die ärmeren Länder wieder neue Abhängigkeiten, oder? Also nur eine ganz kurze Antwort dazu, bevor wir dann.
Im Prinzip richtig. Natürlich agiert China da deutlich pragmatischer. Also die gehen da jetzt nicht bisschen in alle Details rein, ne, was die Länder dann tun sollen, dann noch mit diesem moralisch überhöhten Ton, der dann immer von den westlichen Staaten kommt. Natürlich wird das dann im Westen immer wieder so verkauft. Ja, aber wir sind ja so für Menschenrechte und das ist uns so wichtig und deswegen ist es bei den Chinesen, denen ist das egal und hier und da und das ist auch größtenteils Quatsch, muss man sagen, ja. Also dort, wo es halt wirklich hart auf hart kommt, dominieren auch bei den westlichen Institutionen und Staaten dann eben die Interessen und da sind Menschenrechte dann genauso wichtig wie in Gaza plötzlich, ja. Das ist denen völlig egal. Die Chinesen sind da pragmatischer, haben natürlich ihre Interessen, verfolgen die auch wie jedes Land. Aber genau deshalb sage ich ja auch, bräuchte es eigentlich ein System, wo die Länder aus sich selbst heraus verschulden können, sich rausinvestieren können aus ihren Krisen. Und dann würde Entwicklungshilfe würde irrelevant werden. Ja, weil das ist auch ein System, das ist ja per se im Grunde, da ist ja schon eine intrinsische Abhängigkeit mit drinne, wenn du Geberländer hast und Nehmerländer hast. Da kann es ja keine Augenhöhe geben in diesem Fall, abgesehen davon, dass die Entwicklungshilfe natürlich auch gerade bei uns jetzt einen völlig absurden, Vorurteilen dann mit absurden Vorurteilen versehen ist. Wenn wir uns ja diese Debatte um die Radwege in Peru oder so anschauen, ja, dann entgeht uns völlig, dass beispielsweise auch Gelder für IWF, Weltbank, UNO etc., das zählt bei der Entwicklungshilfe mit dazu. Kredite, die wir rausgeben, zählen bei der Entwicklungshilfe mit dazu. Oder es war ja auch bei den Radwegen in Peru beispielsweise größtenteils der Fall, ne, dass es ja vor allem Kredite waren, die da vergeben wurden. Wenn wir hier in Deutschland Flüchtlinge versorgen, auch das gehört mit Entwicklungshilfe dazu. Und es hat natürlich auch, politische Interessen, die damit dann halt irgendwo auch durchgesetzt werden. Also großer Teil der deutschen Entwicklungshilfe ist im Mittelmeerraum. Das bedeutet nicht Demokratieförderung, sondern oft auch einfach nur irgendwie Migration vom Leib halten. Wir haben dann auch noch die ganze kommerzielle Seite der Entwicklungshilfe, ja, wo dann eben, bestimmte deutsche Unternehmen da mit ins Boot geholt werden und dann fährt man in einige Entwicklungs- und Schwellenländer und sagt so, ja, okay, ihr wollt jetzt hier grün werden, okay, wir haben die und die Unternehmen und jetzt lass mal irgendwie was machen. Mhm. Also, ne, das ist in so vielerlei Hinsicht dieses Bild vom barmherzigen Samariter, und jetzt geben wir den 30 Milliarden und das ist so eine Spende. Es ist so ein Quatsch. Man kann nicht unterstreichen, was das für ein Quatsch ist. Und von daher wäre es am besten, wenn wir systemische Bedingungen schaffen würden, die dieses Entwicklungshilfesystem von vornherein unnötig macht.
Hm. Man muss auch, und das machst du in deinem Buch, aufräumen mit diesen Vorstellungen davon, die ja im Westen weiterhin dominant sind, nicht nur bei der extremen Rechten, sondern weit auch in die Mitte hinein, dass ja das vom Westen gegebene System der Globalisierung mit seinen Institutionen des Welthandels so ein Segen war für die Welt und muss die Frustration da im globalen Süden ernst nehmen, darf sie nicht beiseite wischen. Und ein Beispiel, woran das deutlich wird, ist tatsächlich einfach auch die globale Armut und globaler Hunger. Und da räumst du in deinem Buch tatsächlich auch mit ein paar Mythen auf. Und genau, und es herrscht ja tatsächlich immer noch so ein bisschen die Erzählung so, dass mit Blick auf Hunger und Armut ja große Fortschritte gemacht wurden, ja, in den letzten Jahrzehnten, die dominiert waren eben von ja, dieser neoliberalen Globalisierung, dass die Einkommen weltweit gestiegen sind, etwa, dass mehr Menschen über der Armutsschwelle leben, wobei das sich schon fragen lässt, was für ein Gewinn das ist, wenn die Leute $3 haben statt $2.
So. Ja, aber 50% Wachstum, ne? Also.
Ja, genau, es ist bei weitem noch nicht am Ende ein Lebensstandard, wie ja irgendwie die Mittelklassen im reichen globalen Norden ihn irgendwie leben. Genau, und bei dir lernt man was zum einen zu diesen Fallstricken, ja, und wie da bestimmte Entwicklungen dann auch aufgebauscht werden zu irgendwas Positivem, was es so nicht gegeben hat. Und auch, dass diese Entwicklung sehr regional war, sehr regional spezifisch, ja. Und wir haben schon über China gesprochen und die asiatischen Länder, die es geschafft haben, sich entgegen der Rezepte der neoliberalen Globalisierung, nämlich mit Wirtschaftsprotektionismus, mit einer starken staatlichen, staatskapitalistischen Planung auch, sich aus der Armut herauszuentwickeln. Und so gehen ja das Gros dessen an Rückgang an Hunger und oder Rückgang an Armut geht zurück auf das asiatische Entwicklungsmodell ja. Und gar nicht so sehr auf irgendwie die weltweite Situation. Und wir haben heute immer noch die allermeisten Länder in der Welt, vor allem in Afrika, Lateinamerika, wo viele, viele Menschen in Armut leben, wo die Ökonomien weiterhin von Abhängigkeiten zum globalen Norden geprägt sind, als Rohstofflieferanten und auch als Absatzmärkte, ne, für wiederum subventionierte Produkte des globalen Nordens, etwa die EU-Agrarsubventionen, ne, die den afrikanischen Markt überschwemmen. Genau, deswegen, vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, was bleibt denn von der konventionellen Erzählung des Segens der Globalisierung, wenn man genauer hinschaut auf die Armutszahlen und auf quasi Parameter, die in irgendeiner Form Entwicklung oder eine nachhaltige Entwicklung vielleicht auch veranschaulichen.
Ja, in erster Linie würde ich sagen, bleibt da eine ziemliche Heuchelei und Relativierung. Ne? Also das sind, glaube ich, so die beiden wichtigsten Punkte, glaube ich, die man daraus ziehen kann. Du hast es schon richtig gesagt, dass also die ganzen Armutserfolge, es bezieht sich auf einige Länder in Asien, die das ganze Bild dann, sage ich mal, ja, zum Besseren wenden. Auf der anderen Seite, auch das hast du gesagt, ne, diese Daten mit den Armutsschwellen etc., da haben wir ja eine so unglaubliche Konzentration, gerade bei den unteren Einkommen. Also wenn wir uns anschauen, das war jetzt noch auf Basis dieser der Armutszahlen von 2019, also diese Armutsschwelle, die wird ja auch immer weiter angepasst, inflationsbedingt dann nach oben. Aber auf der damaligen Basis war es eben so, dass eine alleinige Verschiebung um 10 Cent im Durchschnitt 70 Millionen Menschen weltweit mehr in Armut bringt. Und ja, so wirklich nachhaltige Flucht aus der Armut, da galt immer die Linie von 13 US-Dollar pro Tag als ja so der Schwellenwert, um nachhaltig aus der Armut zu entkommen. Das bedeutet, wenn man jetzt irgendwie einen Schicksalsschlag hat oder irgendein Unfall passiert oder sonst irgendwie was, dass man nicht dann sofort wieder in die Armut rutscht. Und da hatten wir wirklich kaum Fortschritte. Und das wäre eigentlich der Parameter, also gerade jetzt ohne China, und das wäre der Parameter, der zur Bewertung der Frage, ob und inwiefern es uns gelungen ist, aus der Armut zu entkommen, der absolut entscheidende. Weil ob ich jetzt $1.90 pro Tag habe oder 2,50 oder 2,80, das macht im realen Leben ja marginale Unterschiede vielleicht, aber jetzt nicht wirklich, es ist jetzt nicht wirklich der große Wurf. Und von daher, da muss man die Entwicklung dann doch relativieren. Also es haben viele Menschen von der Globalisierung profitiert, die vor allem in Asien waren. Darüber hinaus hatten wir das deutlich weniger. Und selbst dieser Profit, also wenn man sich mal anguckt, wer die absolut höchsten Zuwächse hatte beim Einkommen, bei Vermögen, das waren wirklich die Top 1%, gerade jetzt in den Industriestaaten. Und dann, naja, je höher man dann dort geht, desto absurder wurden dann natürlich auch die Zuwächse. Von daher, also wirklich profitiert haben die allerreichsten Menschen, eine breite Masse. Vor allem in der asiatischen Bevölkerung hat auch profitiert und für viele andere Länder hat sich dann doch vergleichsweise ziemlich wenig getan.
Hm. Ja, dem globalen Norden natürlich, wie etwa bei uns, der relative Abstieg von Mittelklassen, also die Stagnation von Einkommen in den letzten Jahren, die natürlich verbunden ist mit dem Rechtsruck, den wir erleben, dem politischen. Genau. Vielleicht mal zu einem Vergleich China und, weil du schon gesagt hast, ne, da ist vor allem China der Treiber, wenn es darum geht, um quasi eine Anpassung der Lebensstandards im globalen Verhältnis. Was hat China eigentlich da geschafft und machen können, was Ländern in Afrika und Südamerika vor allem nicht gelungen ist? Ja, ihr habt schon gesagt, heute sind Länder außerhalb Asiens weiterhin vor allem Rohstoffexporteure oder exportieren landwirtschaftliche Erzeugnisse, ja, und sind vor allem Absatzmarkt auch für den globalen Norden. Und in China ist es ja tatsächlich gelungen, sich da den marktfundamentalen Vorstellungen von Freihandel auch zu widersetzen und da wirklich eine starke Industrie aufzubauen, also sich von der Werkbank des Westens hin zu entwickeln zu einem dem Technologieführer in vielerlei Hinsicht. Und jetzt gerät gerade die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik in Panik, weil man da diesen Konkurrenten, diesen Wettbewerber hat. Ja. Also kannst du mal beschreiben, wie ist das China gelungen und was sind eigentlich die Gründe? Und da kann man jetzt natürlich über CIA-Putsche und US-Sanktionen zum Beispiel sprechen, aber eben die liegen ja auch begründet in neokolonialen Abhängigkeiten, die sich ausdrücken in ungleichem Tausch, in auch der Wirtschaftsordnung, über die wir schon gesprochen haben, in diesen Institutionen. Also wie ist das China gelungen, sich da vom Westen unabhängiger zu machen? Und warum ist das eigentlich allen anderen Ländern nicht gelungen? So mal abgesehen von den asiatischen Tigerstaaten, ja. Mhm. Aber jetzt, wenn wir vor allem auf Afrika und Lateinamerika schauen, ja.
Ja, also China durfte die Sachen machen, die den anderen Staaten durch marktliberale IWF-Programme unter anderem verwehrt bleiben. Also das ist ein Teil des Systems. Das andere ist natürlich auch, ich sag jetzt mal, die systemische Einbindung auch in die Finanzmärkte. Also das Hauptproblem in Afrika, gerade südlich der Sahara, sind einfach diese unfassbar hohen Zinsen, die diese Länder zahlen müssen aufs Kapital für die Investitionen. Und ja, bei diesen Zinsniveaus, klar, kommen dann noch alle möglichen anderen Faktoren mit hinzu, wie jetzt beispielsweise Korruption, die ja auch oft von westlichen Unternehmen, Konzernen etc. ausgeht, wenn sie dann da vor Ort ihre Rohstoffe haben wollen. Hm. Und industriepolitische Eingriffe sind da natürlich tabu. Also was China gemacht hat beispielsweise, man muss da auch sagen, es war natürlich ein sehr günstiges politisches Momentum, das den Startschuss dafür gegeben hat. Es war ja nicht anders bei den asiatischen Tigerstaaten, die USA dann ja auch als Bollwerk gegen eine Ausbreitung des Kommunismus gesehen und genutzt haben. Also auch dort hat man dann in Sachen Freihandel etc. immer ein Auge zugedrückt. Also Korea ist immer ein schönes Beispiel. Die hatten Importzölle auf Autos von 400%, ja, um die eigene Automobilindustrie aufzubauen. Und auch immer viel, viel Kapital dann von außen und natürlich dann auch Investitionen in Bildung etc. Das hat den Ländern geholfen. Bei China war es so, dass die Interessen Chinas mit denen der USA in den späten 60er oder in den 70er Jahren dann auch konvergierten. Also die USA wollten eben sich aus Indochina zurückziehen. Nach diesem Desaster in Vietnam waren intern extrem geschwächt durch die ganzen Rassenkonflikte in Anführungszeichen, die dort ausgetragen wurden. Also es gab ja eine unglaubliche Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung, was dann zu Tumulten geführt hat, etc. Und ja, das war dann eben eine Schwächung der USA. Und trotzdem wollten sie natürlich ihren Einfluss da irgendwo wahren. Und China wiederum, also da deutete viel darauf hin, dass die Sowjetunion sogar einmarschieren könnte. Die waren sehr geschwächt von den Folgen der Kulturrevolution. Und ja, die konnten sich sozusagen dann auch eine weitere Feindschaft mit den USA nicht mehr leisten. Und so war es, dass die USA dachten, gut, dann können wir die Chinesen ja nutzen, um die Sowjetunion ein bisschen zurückzudrängen. Und die Chinesen dachten sich, super, wir können die USA dazu nutzen, um einerseits einen Einmarsch der Sowjets zu verhindern, andererseits auch, um unsere Wirtschaft zu modernisieren. Mhm. Und die sind dann eben extremst klug und strategisch dabei vorgegangen, ihre Wirtschaft umzustrukturieren. Also auch da natürlich gab es enorme Probleme über Umweltverschmutzung und Ungleichheiten etc. Das kann man auch nicht einfach so beiseite wischen, aber nichtsdestotrotz gab es kein Land, das innerhalb von so kurzer Zeit es geschafft hat, so viele Millionen Menschen, 800 Millionen Menschen aus der extremen Armut zu holen und dort, wie gesagt, viele auch in einer nachhaltigen Form. Ja, und wir können uns das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Na, auch die politische Entwicklung und so, das kann man da auch nicht schönreden. Aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn wir dann bei uns diesen Diskurs führen, ja, aber die haben keine politischen Freiheiten. Naja, wenn man in Ländern unterwegs ist, wo die Menschen nicht wissen, wie sie von einem Tag zum nächsten überleben können, wo es wirklich darum geht, jeden Tag irgendwie genug zu essen zu bekommen, wo der Magen knurrt. Also da hat man ja auch keine wirklichen Freiheitsgrade. Und wenn man dann Wirtschaft als oder wirtschaftliche Entwicklung als Erweiterung der menschlichen Freiheitsgrade versteht, was, glaube ich, ein guter Ansatz ist, dann ist diese materielle Dimension eine ganz, ganz wichtige. Und das haben die Chinesen wirklich in einer beeindruckenden Form geschafft. Und die Instrumente, die sie dazu genutzt haben, waren natürlich auch nicht jetzt irgendwie, wir lassen den Markt hier mal laufen und der wird dann Segen bringen, sondern im Gegenteil, man hat beispielsweise von der Umstellung von der Planwirtschaft auf die Marktwirtschaft mit chinesischem Charakter, wenn man so will, hat man Preiskontrollen eingeführt. Man hat begriffen, dass Märkte irgendwie nicht automatisch und im Vakuum entstehen, sondern dass es Institutionen sind und dass sie entsprechend gestaltet und geschaffen werden müssen. Man hat Schlüsselsektoren ausgesucht, die man gezielt gefördert hat. Man hat massive staatliche Investitionen in die Infrastruktur vor allem getätigt. Man hat ausländische Unternehmen über eine Joint-Venture-Pflicht dazu gebracht, dass sie ihre Technologien mit chinesischen Partnern teilen mussten. Ja, das war dann sozusagen der Deal, wenn VW nach China gehen wollte, ein riesiger Markt, ja, der für jedes Unternehmen per se interessant war, dann mussten sie den Markteintritt mit Technologie-Know-how bezahlen, was die dortigen Chinesen dann auch wirklich extrem gut aufgesogen haben. Mhm. Und auch bei den Finanzmärkten hat man die wirklich sehr, sehr stark an die Kette gelegt. Also es gab eine Lenkung von Krediten hin zu Bereichen, die man fördern wollte. Man hat die Währung kontrolliert. Es gibt bis heute auch zwei chinesische Währungen, wissen auch viele nicht, ne? Eine für Onshore, eine für Offshore-Transaktionen. Und von daher war das schon so, dass der Staat in einigen Punkten extrem hart eingegriffen hat und auf der anderen Seite natürlich auch im Innern dann einen enorm starken Wettbewerb gefördert hat, wo es dann aber auch wirklich um Technologien ging und weniger darum, wer kann über Lohndrückerei oder so die besten Gewinne erzielen. Und für westliche Unternehmen hat das auch lange Zeit sehr gut funktioniert. Also teilweise waren ja 60-70% der chinesischen Exporte westlicher Unternehmen, die einfach ihre Produktion nach China ausgelagert haben und dann diese niedrigen Löhne dort mit hoher Produktivität kombiniert haben, so die Lohnstückkosten massiv senken konnten und sich damit dann auf internationalen Märkten Marktanteile erarbeiten konnten. Aber zunehmend war das dann natürlich so, dass man, und jetzt gerade im digitalen Bereich oder so, haben die ja von Anfang an auf chinesische Champions gesetzt. Also auch dort gab es ganz harte Barrieren für US-Tech-Konzerne zum Beispiel, dass sie da reingehen. Und bei den Unternehmen, wo es diese Lernkurven gab von den westlichen Unternehmen, haben die Chinesen oft einfach weitergemacht und sind uns an einigen Schlüsseltechnologien nun auch voraus.
Ja. Es ist schon spannend, weil bei dir lernt man auch, dass das historisch auch der Protektionismus, Wirtschaftsprotektionismus im Sinne vom Aufbau einer eigenen Industrie auch der Grundstein des westlichen Wohlstands war. Es gibt so eine Stelle in deinem Buch, die ist sehr witzig, weil du da einfach quasi so wie so ein Anti-Manifest zum Freihandel sind da so protektionistische Maßnahmen aufgelistet und am Ende heißt es so, okay, welches Land ist das eigentlich, ja? Um wen geht's da? Und man denkt sofort irgendwie an China. Und eins von den beiden Beispielen ist auch China. Aber das andere Beispiel sind die USA am Anfang, ja, des Aufbaus ihrer Industrien, wo sie sich vor den europäischen ehemaligen Kolonialherren dann ihre Industrie oder ihre Ökonomie geschützt haben, um die aufzubauen.
Genau.
Das ist genau das, was man dann später den Staaten des globalen Südens unter der Freihandelsideologie, ja, und ihren Institutionen verwehrt hat, so. Und was bis heute für Abhängigkeiten, Armut, ja, und auch entsprechenden Unmut auf den Westen sorgt. Mhm. Aber Patrick, wenn wir mal auf den China-Schock schauen, für das deutsche Kapital vor allem, da hat man sich ja auch jahrelang über China als Absatzmarkt gefreut, VW zum Beispiel, ja, was jetzt in der tiefen Krise steckt angesichts der chinesischen Autobauer. Und ja, jetzt, wo die Chinesen eben das westliche Entwicklungsmodell aufbauen der eigenen Industrie durch Protektionismus und Subventionen, ja, wo sie das kopiert haben und besser sind, ja, weil sie auch staatskapitalistisch einfach pragmatischer sind, während in Deutschland und Europa überall der grüne Kapitalismus durch Marktfundamentalismus abgewürgt wurde, ja. Jetzt klagt die deutsche Industrie plötzlich über die chinesische Konkurrenz, weil diese durch den Staat, ja, subventioniert sei. Das sei unfairer Wettbewerb, heißt es. Genau. Was denkst du angesichts dieser Doppelstandards, die sich da zeigen, ja?
Ja, nee, also diese Doppelstandards, ich meine, müssen wir, glaube ich, auch so langsam begreifen, dass es uns früher oder später auf die Füße fällt, ja. Also ich meine, dasselbe Spiel haben wir jetzt ja auch in anderen Politikfeldern, ja. Also wenn wir uns beispielsweise über zu Recht darüber aufregen, ja, dass Putin die Ukraine überfällt und dann das Völkerrecht hochhalten und dann darüber lachen, dass er es als Spezialoperation bezeichnet, ja, aber gleichzeitig unsere Freunde in Israel dasselbe machen im Libanon, ja, zum Beispiel, oder in Gaza, ja, wo dann wirklich gar nichts mehr an internationalem Recht gegolten hat, sondern mittlerweile auch die einhellige Meinung unter den Genozidforschern ist, dass ja, es dort eben einen Völkermord gegeben hat. Was der IGH dazu entscheiden wird, werden wir noch sehen. Mhm. Aber man sieht auch dort natürlich, man wird nicht ernst genommen, wenn man auf die Regeln pocht, beziehungsweise auf den Regeln, die für alle gelten sollen, wenn man darauf beharrt, nur wenn es einem in den eigenen Kram passt und wenn die eigenen Freunde diese Regeln mit Füßen treten, also geradezu wirklich pervertieren, dann sagt man ja irgendwie, was weiß ich, ist komplex oder ist nicht schön oder wir sind besorgt oder irgendwie sowas. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn diese Regeln dann keiner ernst nimmt. Und genau dasselbe haben wir auch in der Wirtschaft oder in der Wirtschaftspolitik, ja, wenn die Deutschen dann über Jahrzehnte Überschüsse mit China erwirtschaften, dann heißt es, ja, wir sind super, das ist wirklich eine tolle Meisterleistung hier unserer Ingenieurskunst und dann die Chinesen aber ja, uns dann da voraus sind und dann sind wir plötzlich, oh, die sind so böse, die sind so schlimm und so weiter. Also ja, da kann man wirklich nur sagen, willkommen in der realen Welt, wo solche Sachen dann irgendwann backfiren, wie man im Englischen sagen würde. Also dass das praktisch auf einen dann zurückfällt. Und das geht mir in allererster Linie durch den Sinn. Natürlich gilt das, was für Deutschland gilt, ja, dass permanent hohe Überschüsse extrem destabilisierend sind und nichts mit Freihandel zu tun haben, gilt natürlich auch so für China, das muss man auch sagen. Also das ist auch nicht richtig, was sie machen, gerade weil sie halt so eine große Wirtschaft sind. In manchen Bereichen, gerade jetzt beim Solar oder so, ne, kann man halt schon sagen, gut, einige Länder profitieren natürlich enorm davon, auch jetzt angesichts, ne, dieser Krise, die wir haben mit der Energieversorgung, dass man sich da günstig mit chinesischem PV eindecken kann. Aber insgesamt ist das natürlich ein Zustand, der nicht haltbar ist. Und die Chinesen, die antworten im Grunde jetzt auf Kritik aus Deutschland, genauso wie die Deutschen sie halt 20 Jahre lang belehrt und belächelt haben. Ja, das kriegen sie jetzt von China zurückzuhören. Hm. Und ja, ich weiß nicht, also das ist mit so einem Narzissmus verbunden, dass die Leute das nicht checken, ob das jetzt Politiker oder Journalisten oder so sind, die spüren einfach nichts mehr, weil es ist dann irgendwie so, alles, was wir machen, ist gut und heilig und schön und ist Ausdruck von Leistungsstärke. Also ich meine, viele der Diskussionen drehen sich ja jetzt auch darum, wie können wir unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern, wie können wir noch mehr exportieren und so weiter. Also völliger Quatsch, ja, während gleichzeitig dann eben davor gewarnt wird oder wie verächtlich, ja, wie auf andere Länder geblickt haben, die gesagt haben, so ey, eure Exporte zerstören unsere Industrien hier und in manchen Bereichen, gerade jetzt im Automobilbereich oder so, das lässt sich nicht von der Hand weisen, dass Deutschland Europa kaputt gemacht hat mit der Billigpolitik, die sie gefahren hat. So, und dann hat man immer gelacht, hahaha, ja, macht einfach bessere Produkte oder macht irgendwas anderes. Und plötzlich, wenn China in solchen Bereichen Marktanteile hier gewinnt durch Exporte, heißt es, oh, Hilfe, die Chinesen, die müssen jetzt hier raus und wir brauchen Zölle und die sind nicht gut und. Also das ist, das ist alles, das kommt wie ein Bumerang zurück. Und jetzt merken die halt auch mal, dass auch die anderen Länder in Europa, die sich über deutsche Exporte beschwert haben, dann recht hatten. Ja, weil natürlich ist es dann halt so, wenn wir chinesische Autos kaufen, die deutlich günstiger sind, anstatt die deutschen, naja, dann steht in Deutschland, dann sinkt die Kapazitätsauslastung und die Unternehmen passen ihre Beschäftigung daran an. Also es ist völlig absurd zu sagen, dass deutsche Exporte irgendwie gut seien für Beschäftigung und Wachstum in Europa, aber dann die Augen, ne, man verschließt ja die Augen davor, was es dann in anderen Ländern anrichtet. Aber China, nee, China ist böse. Also chinesische Exporte, die zerstören Arbeitsplätze, deutsche Exporte schaffen Arbeitsplätze. Also mit so einem Quatsch wird man ja auch nirgendwo mehr ernst genommen, das muss man auch sagen.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe mal, euch gefällt, was ihr hört. Wenn das so ist und ihr Dissens noch nicht supportet, dann schließt doch gerne eine Fördermitgliedschaft ab. Wir haben Anfang des Jahres aufgrund meiner Elternzeit-Podcast-Pause leider ein paar Fördermitglieder verloren und damit Dissens in der nahen Zukunft weiter eine stabile Basis hat, wollen wir wieder auf 1500 Fördermitglieder kommen. Da waren wir schon mal, gerade sind wir so bei 1460 und ja, ich denke, das schaffen wir. Also, wenn es dir gerade finanziell in den Kram passt und du möchtest, dass Dissens eine stabile Zukunft hat, dann mach jetzt mit. Eine Fördermitgliedschaft kannst du schon ab 3 Euro im Monat abschließen. Ja, du sorgst damit dafür, dass ich für die Zeit, die ich in den Podcast stecke, ein gutes Auskommen habe und dafür, dass Dissens als Creative Commons kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen zur Verfügung steht. Nicht nur das, wir unterstützen über die Förderplattform von Dissens natürlich auch die Was-Tun-Crew, Inken und Valentin. Außerdem winken als Fördermitglied Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Patrick Kaczmarczyk abzustauben, Zerfall der Weltordnung, die Ignoranz des Westens und der Aufstand des globalen Südens. Also drückt jetzt kurz auf Pause, geht in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, klickt euch durch auf die Förderplattform Steady und schließt dort eine Fördermitgliedschaft ab. Oder ja, macht's eben nach der Folge. Ich sag schon mal Danke. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit dem Politökonom Patrick Kaczmarczyk. Du hast jetzt gerade schon die deutsche Reaktion angesprochen und das ist ja wirklich, was wir da, Stichwort Radikalreformitis, erleben, wieder ein Sammelsurium an Marktradikalismus, ja, also Spardiktat, was den Sozialstaat angeht oder was Subventionen angeht, den Rasenmäher, ja, statt der Kettensäge, die da jetzt irgendwie mahnt wird. Verschärfte Ausbeutung auch im Inneren, also im Stichwort Imperial Boomerang, der da zurückkommt. Also wir sollen jetzt alle am besten mehr als 8 Stunden am Tag schaffen, um die Krise der deutschen Exportwirtschaft und des Kapitals hier auszubaden und auch Aufrüstung, die Vorstellung irgendwie, dass so ein Rüstungsboom zu nachhaltigem Wachstum irgendwie führen könnte, was natürlich auch Quatsch ist und was auf einer politischen Ebene auch brandgefährlich ist, ja.
Ja.
Aber das alles, ja, ist ja tatsächlich vor dem Hintergrund dieser chinesischen Systemkonkurrenz, ja, auch vor dem Hintergrund dessen zu sehen, dass es keine billige Energie mehr aus Russland gibt, ja, auch ein Grundpfeiler des deutschen Exportmodells. Welche Folgen, glaubst du, werden diese Wettbewerbsfähigkeitsreformen haben und auch dieses absurde Klammern an Marktfundamentalismus, was hier irgendwie nochmal so stark ist und diese intellektuelle Wüste. Mhm. Ja, also ich meine, in den USA, da geht ein Joe Biden hin und macht irgendwie ein Build Back Better Programm und so. Ne? Also da alles vor dem Hintergrund von Systemkonkurrenz oder von Großmachtrivalität, nicht irgendwie mit dem Ziel dessen, worüber wir gleich noch sprechen wollen, nämlich eine faire globale Wirtschaftsordnung zu schaffen. Ne? Aber es wird aktiv Industriepolitik betrieben. Und hier wurde noch die kleinste grüne Transformation, ja, wurde abgewürgt. Die Schuldenbremse besteht weiter. Es gab keine Investitionen in Batterietechnologien, keine Investitionen in E-Autos, stattdessen irgendwie das Klammern an den Verbrenner und so. Also es ist ja wirklich zum Haare raufen auf eine Art, was man da erlebt. Aber hätte mich interessiert, welche Entwicklung würdest du da rausstreichen und welche Folgen wird das haben?
Ja, zunächst einmal ist Einordnung, finde ich, auch ein Ansatz oder eine Erklärung von dem in den USA lehrenden Ökonomen, glaube ich. Ich glaube, der ist noch in den USA, Branko Milanovic, der dann sagt, also zur Frage, wie sieht das mit der neoliberalen Globalisierung aus? Er sagt, die neoliberale Globalisierung, also all das, was neoliberal international war, ist tot, aber im Innern verschärft sich der Neoliberalismus noch. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den man in einigen Staaten gut beobachten kann. Und gerade jetzt in Europa gehen wir da natürlich unglaublich dogmatisch vor. Also die Chinesen sind pragmatisch, dort redet auch niemand über Wettbewerbsfähigkeit. Die USA sind recht pragmatisch in ihrer Politik, natürlich jetzt mit all den dunklen Seiten, die dazugehören. Ja, also ich meine, der Staat ist da ja auch so extremst hochgerüstet, und jetzt wendet er sich zunehmend eben auch mit diesen Kapazitäten gegen die eigene Bevölkerung. Ja, das ist auch etwas, was die Gründungsväter schon bevor sie gewarnt haben, ja, dass ein so extrem hochgerüsteter Staat sich irgendwann mal gegen die eigene Bevölkerung wenden kann. Und ja, manche Leute im Hinterland von Texas glauben immer noch, dass sie mit ihrer Pistole dann irgendwie dagegen da ihre Freiheit verteidigen können und so ein Quatsch. Ne? Also man sieht da schon diese neoliberale Repression nach innen herein, die immer stärker wird. Und zur Frage, was das für Folgen haben wird, glaube ich tatsächlich, dass wir erstmal noch einen Doubling Down auf diesem Weg erleben werden, weil den hiesigen Eliten in den Medien, in der Politik, in den Lobbyverbänden größtenteils nicht weiter oder nichts mehr einfällt, als diesen Phrasenquatsch zu wiederholen, ja, von wegen, ja, der Sozialstaat ist zu groß, wir müssen kürzen und wir müssen mehr arbeiten muss sich lohnen und die Sozialkosten sind aus dem Ruder gelaufen und so weiter. Also die kriegen ja nichts anderes gebacken, als das zu wiederholen. Und wenn es dann halt darauf ankommt, dass man sagt, so, naja, aber in welchen Technologien wollen wir denn irgendwie vielleicht doch nochmal vorankommen? Ja, da können wir nichts machen, da müssen wir technologieoffen sein, da brauchen wir den Markt und der Markt, der wird da schon irgendwas machen und so. Also im Grunde, was die machen, ja, ist, dass die die eigene Ahnungslosigkeit und Orientierungslosigkeit als Kompetenzausweis verkaufen. Ja, das ist Marktliberalismus, wenn man so will. Das hat mit der historischen Entwicklung von den Industriestaaten und von den Schwellen- und Entwicklungsländern, die es geschafft haben, ihre Produktionsstrukturen so zu erneuern, dass sie die Lebensstandards in der Breite deutlich verbessern konnten, die materiellen Lebensstandards, hat das gar nichts zu tun. Nichts, nada, niente, das muss man an dieser Stelle so klar sagen. Aber ja, sie beruhen sich auf den Markt und dann denken sie, sie wären wirklich sehr kompetent, weil sie Markt sagen und dann vielleicht Hayek und Mises gelesen haben oder so. Aber ja, es wird die Stagnation, die wir haben, wird das verfestigen. Da gehe ich stark von aus. Die Orientierungslosigkeit in den oberen Zirkeln der Gesellschaft ist massiv. Und wenn man da keine Antwort findet, naja, und das einzige Problem, es gibt ja dieses englische Sprichwort, so, if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. Das werden sie dann weiter reiten, dieses Ding. Und Ich sehe auch momentan wirklich nicht, wie die Bundesregierung auch diese Erfolgswelle der AfD brechen will, die ja mit einem Programm käme, was ja noch neoliberaler und marktradikaler wäre als das, was die jetzige Bundesregierung veranstaltet.
Ich meine, das ist eine Wirtschaftspolitik, die Faschismus begünstigt mindestens.
Genau,
ne?
Genau.
Also Stichwort antifaschistische Wirtschaftspolitik, das Gegenteil davon erleben wir jetzt gerade, ne, von dieser Regierung. Ja.
Genau. Genau, das Gegenteil erleben wir jetzt davon und wie gesagt, also ich meine, wäre das BSW jetzt schon drinne, hätten wir noch nicht mal eine rot-schwarze oder schwarz-rote Koalition im Bund, ja, weil die hätte im Parlament keine Mehrheit. Und ich sehe das mit dem jetzigen Weg nicht, dass die das irgendwie in den nächsten Jahren werden abwenden können. Vielleicht kann man sich dann nochmal bei der nächsten Wahl zu irgendeiner Kenia-Koalition zusammenraufen, das wird dann eine absolute Vollkatastrophe sein. Ja, und was dann? Ne? Also Da glaube ich nicht, dass wir da drumherum vorbeikommen, zumal es ja auch in der Union eine kritische Masse, nicht alle, das ne, muss man auch unterstreichen, nicht alle in der Union sind so, aber es gibt eine kritische Masse von Unionspolitikern, die am liebsten mit der AfD zusammenarbeiten würden. Einige davon sind ja, extrem gefährlich, skrupellos, machtgeil, dass sie auch von nichts zurückschrecken würden, um diese Option sich zu erarbeiten oder offen zu halten. Und ja, das ist die Lage, auf die wir zusteuern. Und sie reden davon, dass wir Wachstum brauchen, und gleichzeitig schlagen sie Maßnahmen vor, die dieses Wachstum, wenn es denn überhaupt kommen sollte, dann ja, bekämpfen würden, ja, weil wir haben schon drüber gesprochen, die Exportmärkte für Deutschland brechen weg. Es müsste darum gehen, irgendwie die Binnennachfrage in Deutschland, die Binnennachfrage in Europa zu stärken, und mit der ganzen Kürzungspolitik macht man das genaue Gegenteil.
Wollte ich gerade sagen, wir wollen gleich, Patrick, den Bogen schlagen zu Grundzügen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Da geht es ja auch viel um fairen Handel, ne? Aber das ist natürlich unmittelbar verknüpft mit auch einer gerechteren Wirtschaftsordnung im Inland, sei es in Deutschland oder sei es auf dem europäischen Kontinent. Und das muss gegenwärtig, glaube ich, mindestens eine antifaschistische Wirtschaftspolitik sein im Sinne von Preisdeckeln für Essentials, so, aber auch öffentlichen Investitionen, Abschaffung der Schuldenbremse, Vermögenssteuer und so. Vielleicht auch, oder besser noch, Vergesellschaftung und Konversion von Schlüsselindustrien. Wirtschaftsdemokratie wäre noch ein Stichwort, oder Arbeitszeitverkürzung. Aber jetzt hast du schon gesagt, die Stärkung der Binnennachfrage, ne, weg von diesem Exportmodell zu kommen. Und deswegen meine Frage dazu, das ist ja so krass in den Köpfen drin, ne? Also dieser Begriff Wettbewerb und Wettbewerbsfähigkeit, der Wirtschaftsstandort, ja, das ist ja etwas, mit dem sich auch unglaublich viele Menschen im Alltag, sage ich mal, irgendwie identifizieren, ja. Wenn die da oben sagen, wenn sich ein Merz hinstellt oder so, oder eine Reiche, ja, wir haben den Gürtel irgendwie zu weit gehabt und jetzt müssen wir den Gürtel enger schnallen, um unseren Wohlstand zu bewahren. Ja, das geht es ja immer um den Standort und um die Exporte der deutschen Automobilindustrie, der deutschen Pharma, der deutschen Chemieindustrie und so weiter. Ne? Mhm. Und dagegen brauchst, glaube ich, zunächst mal ein anderes Bewusstsein, ja, was irgendwie ökologisch und internationalistisch auch ist, also ein neues Klassenbewusstsein. Vielleicht auch einen Klima- oder Sozialpopulismus, ne, gegen das 1%, ja, was die Krisen anheizt, aber auch wirtschaftlich quasi Konzepte, ja. Und da hast du vielleicht schon eins angesprochen. Deswegen vielleicht die Frage, wie lässt sich aus deiner Sicht gegen dieses Standortdenken, diesen Standortnationalismus anargumentieren? Und was wäre quasi, ja, die Alternative zum Exportmodell? Mhm. Ja.
Zunächst einmal, es ist ja verständlich, dass ich sag mal, diese Narrative so leicht ziehen, weil sie halt auch ziemlich intuitiv sind. Ja? Also wenn es heißt, der Staat muss sparen, klar, zu Hause muss ich auch sparen. Ja, ich muss gucken, wie ich irgendwie über die Runden komme, mir möglichst irgendwie versuche, was beiseite zu legen, einen kleinen Kapitalstock aufzubauen, wenn mal irgendwelche größeren Sachen kommen oder so, dass ich mir da halt irgendwie was leisten kann, ja. Von daher, das überträgt man dann einfach auf den Staat und dann denkt man, naja, das ist schon richtig, was die sagen. Oder wenn man sieht, wie Unternehmen im Wettbewerb miteinander stehen, und das ist dann ja auch immer was Gutes, ja, wobei es auch dort natürlich, wenn man ja so ein bisschen mehr in die, auch jetzt, ich sag mal, schumpeterianische Literatur oder so schaut, da ist es halt natürlich schon so, dass man sagt, so, man muss halt auch wegkommen von diesem Denken im perfekten Wettbewerbsmodell, weil das zerstört natürlich Innovation. Wenn die Margen eng sind, wird bei Forschung und Entwicklung gekürzt, es wird nicht experimentiert, man kann kein Kapital verschwenden, und das braucht es eben für Innovation, einen gewissen Grad an Verschwendung. Und die Innovationen, die sich dann am Markt durchsetzen, die verbessern dann im Grunde die Bedingungen für alle. Ja, also selbst da kann man sagen, gut, das ist schon eine Frage der Qualität des Wettbewerbs, ob der jetzt hilfreich ist oder nicht. Aber ja, auch dort ganz einfache Alltagsanalogien, ja, aus dem Sport, in der Wirtschaft, Konkurrenz belebt das Geschäft und so weiter. Ja, und dann, gut, dann ist es auch auf internationaler Ebene so. Also ich glaube, diese Analogien zu durchbrechen, das macht es halt unglaublich schwierig, weil das ist einfach so unserer eigenen Erfahrungswelt widerspricht, wenn man überlegt, so was auf der Makroebene stattfindet. Ja, also das ist dann ja dieses Problem, dass, ich sag jetzt mal, auf der größeren Ebene eben andere Gesetzmäßigkeiten gelten, wie auf der Mikroebene. Und von daher kann man nicht einfach so, ich sag jetzt mal, die Mikroebene aggregieren und dann sagen, naja, was jetzt für mich oder ein Unternehmen gilt, das gilt für alle. Das ist extremst gefährlicher Quatsch, aber diesen intellektuellen Sprung hinzubekommen, ist ja, wenn man drüber nachdenkt oder so, kann man da drauf kommen. Aber ansonsten ist das unglaublich schwierig, das da zu schaffen. Also da bräuchte es wirklich ja, vor allem eine mediale Arbeit, sage ich mal, die permanente Aufklärung betreibt, ja, dass man über die Wirtschaft nicht so reden kann wie über einzelne Unternehmen. Ja, das haben wir natürlich nicht. Also im Gegenteil, die Medien sind ja eher noch so ein ja, verstärktes Sprachrohr, sage ich mal, dessen, was sonst die Lobbyverbände etc. fordern.
Kleinen Rahmen haben wir es. Ich meine, du bist auch ziemlich vielschreibender Autor beim Surplus-Magazin, ne? Also was ja ein Wirtschaftsmagazin quasi für die 99% ist und ich will für die Bosse so. Ich bin auch Abonnent, empfehle das auch sehr.
Sehr schön.
Aber ja, was Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsmedien angeht, da ist noch viel zu tun, ja, um die neoliberale Hegemonie zu brechen, ne? Und mit progressiven, vielleicht auch sozialistischen Wirtschaftsweisen und Konzepten auch da in den Mainstream mehr zu kommen, auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Und es gibt dann natürlich auch immer wieder, das ist dann ja auch so immer das Feigenblatt, was dann immer gerne so vorgehalten wird, ja, wenn man dann sagt, naja, aber so ist es ja, so schlimm ist es ja auch nicht, schau mal irgendwie, da gibt es beispielsweise Surplus für die Leute, die uns kennen, ne? Oder dass man dann sagt, naja, aber gut, beim Handelsblatt, das schreibt ja auch der und der, ja, dann ist es halt so okay. Oder bei den Ökonomen, die machen das halt auch immer, ja, die haben halt immer wieder die gleichen Modelle. Im Kern der Theorie hat sich ja auch trotz der Finanzkrise etc., da hat sich ja nichts geändert, ja, man hat da nur so ein paar Anpassungen vorgenommen, ein paar Friktionen draufgeworfen und so, aber ansonsten ist der Kern der Theorie derselbe, der noch vor der Finanzkrise da war. Und dann, ne, wenn man dann das halt kritisiert, dann kommt da auch immer so, ja, aber es gibt ja noch den und den und der schreibt so und so ein Papier und so. Und dann, das sind dann immer so die, oder ich vergleiche das dann immer damit, ja, wenn irgendwelche Rassisten sagen, ja, ich bin kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund, so nach dem Motto. Oder die AfD dann halt auch sagt, naja, aber wir sind jetzt auch nicht so ausländerfeindlich, weil wir haben hier auch diese paar Ausländer, die halt bei uns mit unterwegs sind oder so. Und das ist dann halt so eine ähnliche Logik, die dann da greift. Ne? Die langen Linien, die großen Argumente, das, was 80-90% der Leute irgendwie mitbekommen, das ist ja knallharter Mainstream, eine knallharte Linie, die im Grunde nicht von dem abweicht, was die großen Lobbyverbände alle da in die Welt posaunen. Ja, also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, manchmal, wenn ich bei Twitter oder so über irgendwelche Texte oder Tweets stolpere, wo ich mir denke, so, oh mein Gott, muss ich erstmal gucken, kann das jetzt von irgendeinem Lobbyhansel, von irgendeinem libertären Troll, von irgendeinem Journalisten oder von irgendeinem Politiker, das kann man irgendwie nicht so direkt zuordnen. Ne? Von daher haben wir da ein riesiges Medienproblem und ja, wie wir das überwinden, da bin ich blank. Ne? Also wir tun natürlich mit Surplus jetzt, sag ich mal, unseren oder wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sich da eben was ändert. So Podcasts wie hier gehören natürlich auch mit dazu, aber so richtig diese breiten Wirkung zu entfalten, das ist unglaublich schwierig. Das ist klar. Unglaublich schwierig. Und gerade wenn man sieht, jetzt in dieser Krise, ne, wir haben 6 Jahre kein Wachstum und die Verteilungskämpfe nehmen zu und ja, die Anreizsysteme, die werden dann so gesetzt, dass im Grunde die belohnt werden, die halt mit dem Strom schwimmen und den gleichen Unsinn wiederholen, den auch alle anderen wiederholen, ja, weil dann gilt man als mutig, man spricht unbequeme Wahrheiten aus, man hat oder man beruft sich auf die Mathematik, das ist immer das Allerbeste, ja, Mathematik, das ist keine Bösartigkeit, das ist Mathematik. Und dann versteckt man sich da hinter solchen Phrasen und klar, wird dann in Talkshows eingeladen etc. und kommt dann als der vernünftige Mahner und Warner und so daher, aber inhaltlich ist es natürlich völliger Quatsch.
Aber nur kurz, weil wir hatten über das Exportmodell das Deutsche gesprochen, was ist die Alternative dazu? Und die hängt natürlich zusammen und da wollen wir gleich drüber sprechen, mit einem faireren globalen Handels- und Wirtschaftssystem. Geht ja nicht drum, dass überhaupt nicht mehr exportiert wird, sondern dann zum Beispiel um Mechanismen, die Handelsüberschüsse und Defizite, die da einen fairen Ausgleich finden und das eine belohnen, das andere bestrafen. Da geht es dann im internationalen System drum. Aber weil du schon gesagt hast, die Binnennachfrage müsste gestärkt werden als Alternative. Vielleicht kannst du sagen, was bräuchte es jetzt eigentlich aus deiner Sicht, Stichwort Wirtschaftsmodell, Deutschland oder Europa, angesichts ja, ne, dieses Drucks zum Beispiel auf die deutsche Industrie, die Angst vor Deindustrialisierung, ja.
Also es bräuchte eine vernünftige Lohn- und Struktur- und Fiskalpolitik. So in diesem Dreiklang müsste man sich da bewegen bei den Löhnen. Natürlich, ne, wir sind Ende 2025 noch unter dem Niveau von 2019 gewesen. Das hemmt den Einzelhandel, das hemmt den Vermögensaufbau, das hemmt ja auch die eigene Sicherheit. Ne, man fühlt sich blockiert, das geht nicht voran. Das trägt dann auch wiederum stark zur Unmut bei, gerade wenn man dann auch sieht, wie einige Superreiche da ihr Vermögen vervielfachen können. Ja, letzte Woche oder diese Woche kam ja erst gerade die Meldung dazu, also eine vernünftige Lohnpolitik, die sich an dieser sogenannten goldenen Lohnregel orientiert, also das, was wir als Inflationsziel haben, plus das, was wir an Produktivität erwarten. So sollten die Nominallöhne dann steigen, idealerweise am unteren Rand ein bisschen stärker. Am oberen Rand kann man dann halt gucken, dass man da vielleicht ein bisschen bremst. Und dann kann man Instrumente nutzen, wie zum Beispiel, ne, den Mindestlohn oder die Gehälter im öffentlichen Dienst. Also das kann man schon mit unterschiedlichen Instrumenten, kann man schon dafür sorgen, dass es dort vernünftige Abschlüsse gibt. Jetzt momentan bewegen die sich ja maximal auf dem Level, was wir als Inflationsziel haben. Von daher sind da auch keine Reallohnzuwächse zu erwarten. Plus natürlich, wenn dann auch die ganzen Schocks auf uns einprasseln, das ist dann der zweite Punkt, wo es dann auch diese Strukturpolitik braucht, muss man natürlich schauen, wie man die abfedert. Ja? Also diese Cost of Living Crisis, die wir haben, Lebensmittelpreise, die durch die Decke gehen, Mieten, die jetzt gerade in städtischen Räumen eine unglaubliche Belastung sind für arbeitende Menschen, hohe Energiepreise, auch gerade für Haushalte, die da ja wirklich kaum Unterstützung bekommen. All das sind Faktoren, die ja extremst reinknallen und auch dafür sorgen, dass man ja vom Reallohn vielleicht noch ein bisschen weniger, also das müsste man ja eigentlich auch nochmal davon spezifisch abziehen. Klar, das ist dann irgendwo auch in der Inflationsrate mit drin, das wird da schon mit abgebildet, aber ne, wir wissen ja, eine Inflationsrate ist jetzt halt schwierig für irgendwie alle Haushalte, da einen adäquaten Indikator abzubilden. Also jetzt gerade am unteren Ende der Einkommensskala gibt man natürlich verhältnismäßig deutlich mehr für Miete, für Energie, für Lebensmittel aus, als man das am oberen Ende tut. Und wenn dann diese Preise eben stark steigen, dann hat man auch sage ich mal, eine deutlich höhere Belastung, eine höhere Inflationsbelastung als jetzt andere Sektoren. Und da müsste der Staat voll reingehen. Man müsste die Netze entprivatisieren, also Stromnetze wieder in staatliche Hand überführen. Bei der Gasinfrastruktur, die man dann idealerweise zum Wasserstoff umbaut, genau das Gleiche. Man müsste dann dort möglichst niedrige Renditen ansetzen, damit ja der Netzbetrieb als strukturelles Monopol eben nicht dafür sorgt, dass man da eben einfach nur abkassiert, sondern dass man billigen Strom in ausreichender Menge da bereitstellen kann, Netzausbau vorantreiben. Auch das würde natürlich deutlich einfacher sein, wenn alles in öffentlicher Hand wäre. Das ist ein ganz wesentlicher Bereich. Und dann natürlich ja Dinge wie Daseinsvorsorge, ÖPNV, Schulen etc. Auch da müsste man deutlich stärker investieren. Das hätte auch konjunkturelle Effekte, ganz klar, würde auch der Industrie helfen. Und das würde dann auch mit einer vernünftigen Fiskalpolitik einhergehen, die sich dann eben stärker investiv ausrichtet und beziehungsweise ich will jetzt auch konsumtive Ausgaben nicht schlecht reden, auch das brauchen wir in einer Krise, aber gerade wenn man dann eben das, was an Kapazitäten im Export wegbricht, ja, durch heimische Nachfrage ersetzt, mein Gott, also das ist genau der Weg, den es da braucht und gerade jetzt bei der Industrie, wenn man überlegt, was wir an Industrieprodukten für die Energiewende beispielsweise brauchen oder auch für den Wohnungsbau etc. Das sind alles Punkte und ne, damit einhergehend dann auch beispielsweise in der Kreislaufwirtschaft. Das kann man ja auch als eigenen Industriezweig dann auffassen. Das sind dann eben Bereiche, wo ja massives Expansionspotenzial da ist und wo man einen erheblichen Teil des Nachfrageausfalls von außen mit auffangen könnte, dass die Auftragsbücher der Unternehmen wieder voll werden. Aber das wird mit Kürzungen des Sozialstaats oder staatlichen Sparprogrammen oder so natürlich nicht erreicht sein, ebenso wenig wie mit einer massiven Aufrüstung.
Ja, absolut. Genau, aber ich halte es absolut für essentiell, weil in deinem Buch geht es ja mehr tatsächlich darum, wie kann zwischen den Staaten ein faires globales Wirtschaftssystem aussehen. Und da möchte ich jetzt den Bogen hinschlagen, aber das ist absolut ja verknüpft mit der Wirtschaftsordnung im Inneren, ja. Mhm. Denn im Interesse des deutschen Kapitals kann es ja gar nicht sein, faire Beziehungen im globalen Maßstab, faire Handels- und faire Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, wo der Wohlstand hier ja oder das Wachstum hier auf einem ungleichen Tausch und auf der Unterentwicklung auch des globalen Südens beruht, ne? Als Rohstofflieferant oder als Absatzmarkt. Deswegen vielleicht, um den Bogen zu schlagen, dann zu dem, was dir an Grundpfeilern einer faireren Weltwirtschaftsordnung vorschwebt oder was du da für wichtige Punkte erachtest. Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie sehr diese Ebenen Außen- und Welthandelspolitik verknüpft sind mit Wirtschaftsdemokratie in den Zentren vielleicht auch, also bei uns, ja?
Ja.
Und du hast jetzt schon Aspekte dessen, was ich jetzt vielleicht unter dem Stichwort Wirtschaftsdemokratie zusammenfassen würde, genannt, ne? Also eine demokratischere Lohnpolitik, Vergesellschaftung, Aufweichung der Schuldenbremse, Sozialstaat, ja. Also wir sehen ja beispielsweise an den Covid-Patenten oder an dem Lieferkettengesetz, was quasi nur ein Minimum an Menschenrechtsstandards irgendwie angesprochen hat und jetzt aufgrund von Entbürokratisierung, wie es genannt wird, also alles im Sinne irgendwie der Profitmaximierung hier eingestampft wurde, mhm. Sind ja selbst die kleinsten Verbesserungen für die Menschen im globalen Süden, ne? Und die kleinsten Rechenschaftspflichten oder Verantwortungspflichten werden sofort eingestampft, wenn es irgendwie hier eine Wachstumskrise gibt, ne?
Mhm.
Ja, also in Extremform müsste man vielleicht sagen, so eine wirklich faire Welthandelsordnung kann es nur geben, wenn irgendwie in einem demokratisch-sozialistischen Konföderalismus oder so, ja. Was nicht heißt, dass nicht Elemente einer gerechten Welthandelsordnung auch unter kapitalistischer Konkurrenz irgendwie Einzug halten könnten.
Ja, man müsste.
Mich hätte mich halt interessiert, ne, wie sehr ist quasi deine Perspektive auf ein gerechtes Weltwirtschaftssystem verknüpft und auf nachhaltige Entwicklung, vor allem für den globalen Süden, der heute immer noch wo die Menschen mehrheitlich von Armut betroffen sind, verknüpft eben mit einer Postwachstumsökonomie oder einer solidarischeren Ökonomie auch in den Zentren, ne? Weil so auch nur so wird man wahrscheinlich die Leute hier für so ein Programm gewinnen. Ne? Also wir haben ja den ganzen Rassismus und so weiter, beispielsweise in dem Blick auf Entwicklungsländer.
Ja. Ja, und zugleich bin ich jetzt auch kein Freund von, ich sag mal so, wobei das ist jetzt Postwachstum, ist ja so ein bisschen, sag jetzt mal vielleicht noch so ein Begriff, mit dem, also jetzt sprechen wir wieder über Begriffe, mit dem ich mich gut anfreunden kann, weil ansonsten, ne, gibt's dann ja auch so die Degrowth-Leute, die sagen dann, wir müssen unseren Ressourcenverbrauch senken, nicht das BIP oder, ja gut, das ist halt auch irgendwo Common Sense, ja. Auf der anderen Seite steckt dann natürlich so bei diesem Degrowth halt schon mit drinne, dass wenn wir über Growth sprechen, dass wir dann über das BIP-Wachstum reden, ja. Also wenn wir über Wachstum sprechen, meinen wir damit ja in 9 von 10 Kontexten wahrscheinlich das BIP. Und man sieht, wie extrem dass sich die Klassenkämpfe, also jetzt gerade auch der Klassenkampf von oben, intensiviert, wenn es dann eben kein Wachstum gibt, wenn der Kuchen insgesamt nicht größer wird. Das schwächt die Verhandlungsposition der Menschen, die arbeiten. Und das Kapital setzt dann wirklich alle Hebel, die es gibt, in Bewegung, um Rechte, die geschaffen wurden, abzubauen. Man nutzt fadenscheinige Argumente, um dann auch beispielsweise jetzt so Dinge wie das Lieferkettengesetz oder so zu torpedieren, unter dem Namen oder unter dem Mantel der Bürokratie und so. Ja, wobei da jetzt auch gerade die Unternehmen, wo man wirklich sagen kann, gut, für jetzt irgendwelche kleinen Mittelständler oder irgendwie sowas ist das halt schon vielleicht schwierig, da jetzt komplett mal ihre Lieferketten nachzuverfolgen oder so. Aber die waren davon ja weitgehend ausgenommen und befreit, ne? Also es hätte dann wirklich vor allem die größeren Unternehmen getroffen, die dann aber auch beispielsweise mit der Diligence kein Problem haben, ja, wenn es darum geht, irgendwelche Qualitätsstandards zu erfüllen, ja. Also wenn es darum geht, dass irgendwo in der Lieferkette irgendwas passiert, na dann haben sie plötzlich die Kapazitäten, um zu gucken, was da los ist, aber um zu schauen, ob Menschenrechte eingehalten werden, das ist zu bürokratisch und das kann man nicht. Also auch da diese Argumente, die sind sowas von absurd und dumm, aber weil sie halt von allen Leuten 100.000 Mal wiederholt wurden, waren sie dann halt schon so Standard, dass sie halt gar nicht als dumm und dämlich dann irgendwie wahrgenommen wurden, ne? Von daher glaube ich schon, und das schreibe ich ja auch in dem Buch, dass es dann eben diesen innenpolitischen Aspekt der Außenpolitik geben muss, weil man kann nicht, sage ich mal, ich bin kein Freund von der Entwicklungshilfe, aber kurzfristig ist es natürlich besser, als jetzt auf volatiles privates Kapital angewiesen zu sein. Also dass man jetzt zum Beispiel die Entwicklungshilfe irgendwie hochfährt, als ein ganz klassisches, plastisches Beispiel, ne, wie man irgendwie sich international ein bisschen besser engagieren könnte oder Lieferketten verbessert oder anderen Ländern mehr industriepolitische Spielräume zusagt, ja, dass man dann sagt, so gut, hier, liebe Bauern, was weiß ich, ihr werdet nicht euren hochsubventionierten Güter irgendwo anders im Rest der Welt abladen können. Ihr müsst halt schon gucken, dass ihr euch hier weitgehend auf den Markt beschränkt. Die anderen machen Protektionismus. Dasselbe bei den Industrieunternehmen, die dann vielleicht den einen oder anderen Absatzmarkt verlieren und global den einen oder anderen Konkurrenten gewinnen. Also diese ganze Politik kann man nicht machen, wenn es im Inland nicht läuft. Dazu sind die Mechanismen und die Hebel, die das Kapital dann bewegt, einfach zu krass, und das ist genau das, was wir jetzt erleben. Von daher, es ist schon leichter, wenn die Wirtschaft läuft, wenn wir Vollbeschäftigung haben, wenn wir gute Perspektiven haben, dann zu sagen, ja, hier, jetzt schaut mal, wir gucken mal, dass wir hier und da vielleicht so ein bisschen unserer Privilegien, wenn man so will, in dem internationalen System, dass wir die abgeben. So, also das mal zu dem Teil. Und bei den Hebeln, ich weiß nicht, ob wir da jetzt auch direkt drauf eingehen wollen, welche ich da als notwendig sehen würde, die man betätigen sollte.
Für einen fairen globalen Handel.
Genau,
ja. Vielleicht nur der Aspekt, innenpolitischer Aspekt der Außenpolitik. Ja, es braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt Vergesellschaftung, Wirtschaftsdemokratie in Reinform, so, aber vielleicht auch eine starke Umverteilung. Wahrscheinlich, ne? Weil wenn wir es einfach so sehen, mal ganz simpel, wenn du mehr Fair Trade hast im globalen Maßstab, werden auch die Sachen hier teurer, ne? Also
ja.
Und wenn du eine genuin globale Mittelschicht aufbaust, wie es in Asien zum Teil gelungen ist, ja, wie es aber in sämtlichen anderen Ländern des globalen Südens nicht gelungen ist, und aus Gründen nicht, ne, aus Gründen, für die der Westen maßgeblich verantwortlich ist, dann musst du auch hier an gewisse Privilegien ran, ja. Und das schaffst du nur, wenn es auch hier eine massive Umverteilung gibt, glaube ich, ja.
Ja, absolut. Und wir sehen ja auch, was für Probleme das verursacht, wenn wir beispielsweise, also das sind ja diese sogenannten Terms of Trade, also das Verhältnis der Ausfuhrpreisen zu den Infuhrpreisen, wenn die sich verschlechtern für uns, dann, also ein klassisches Beispiel, Gas wird teurer, Öl wird teurer. Und dasselbe wäre dann auch bei anderen Produkten der Fall, die als Rohstoffe aus dem globalen Süden kommen. Ne, es ist ganz klar, dass sich die Rohstoffe, die Inputfaktoren, die wir da verwenden, dann auch verteuern würde. Und da muss man halt schon gucken, dass man hier genug Kaufkraft und Produktivität hat, dass wir dann sagen, ja, umso besser. Also es ist dann halt ein Win-Win für alle. Dieses bisschen mehr können wir zahlen, ohne dass wir halt dadurch verlieren. Im Gegenteil, dadurch, dass die anderen Länder dann auch höhere Einnahmen haben, eine höhere Kaufkraft sich dort entwickelt, werden die auch wiederum mehr importieren können, und ne, dadurch können wir dann vielleicht auch wiederum mehr exportieren und können dann auch dort die Absatzmärkte halt noch stärker nutzen, ja, weil ich meine, klar, im Verhältnis von Exporten zu Importen ist es halt in vielen Ländern des globalen Südens so, dass diese Rohstoffe unverarbeitet und billig rausgehen und dann verarbeitet wieder importiert werden, Industriegüter werden importiert etc., aber vom Volumen her ist es doch relativ klein. Man sieht, dass Direktinvestitionen, Handel etc. Vor allem dem Einkommenswachstum folgt, ja, und nicht umsonst haben wir, das Gros des Handels, das habe ich auch am Anfang gesagt, ne, findet eben in der Triade, weshalb die Literatur auch von einer Triadization sprach zum Teil, ja, keiner Globalization, sondern Triadization, zwischen Nordamerika, Europa und Asien statt, und dort vor allem zwischen den wohlhabenderen Zentren, so. Und wenn andere Länder dann wohlhabender werden, muss es nicht unbedingt heißen, dass das uns ärmer macht oder billiger macht oder uns schlechter geht oder sonst irgendwie was, sondern bei einem direkten Verhältnis, wenn wir jetzt irgendwelche Rohstoffe importieren, die werden ein bisschen teurer, okay. Gut, da müssen wir drauf zahlen, aber das bedeutet nicht, dass dann unterm Strich da so ein Nullsummenspiel bei herauskommen muss, wo wir dann die Verlierer sind und die anderen dann die Gewinner. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Aber klar, ansonsten, du musst hier für eine vernünftige wirtschaftliche Entwicklung sorgen, um solche Sachen dann durchbringen zu können. Und wenn man sich dann zu sehr auch auf solchen Punkten verharrt, also beispielsweise hat ja auch Henry Kissinger, ist es dann mit diesem OPEC-Zusammenschluss einigen Staaten des globalen Südens gelungen ist, ein Kartell zu bilden, ja, was dann natürlich die Industriestaaten enorm aufgeregt hat, weil sie jetzt plötzlich deutlich mehr für Öl zahlen mussten und dadurch dann gemerkt haben, oh, hier geht ja wirklich viel Geld ab, was dann nicht als Nachfrage zurückkommt und das schafft dann Arbeitslosigkeit. Und dann haben andere Länder gesehen, wow, mit OPEC, mit Öl hat das funktioniert. Vielleicht sollten wir uns auch bei anderen Rohstoffen dann zusammentun. Und dann gab es ja alle möglichen Initiativen innerhalb des globalen Südens und die wurden ja auch nicht unerheblich dann, also vor allem durch den Zinsschock in den USA, in den 80er Jahren, was dann eine massive Schuldenkrise in Afrika, in Lateinamerika verursacht hat. Und da wurden die Länder dann gegeneinander ausgespielt, weil man dann eben nicht mehr diese PECs haben wollte, ne? Also man hat gesagt, OPEC, das reicht, wir wollen jetzt nicht Banana-PEC und noch andere PECs haben. Mhm. Und dann hat man arme Länder gegeneinander ausgespielt, mit Karotten und Peitsche, wenn man so will, ne? Je nachdem, dass die sich da nicht zusammentun und nicht organisieren und wir weiter billig unsere Rohstoffe bekommen. Und solange dieses kurzfristige Denken vorherrscht, wird sich da auch, glaube ich, nicht viel dran ändern.
Mhm. Absolut. Gib uns vielleicht mal einen kleinen Ausblick, Überblick, und das wird dann schnell schon technisch, gerade für Leute, die sich jetzt nicht so viel mit Außenhandel und Weltwirtschaft befassen, aber was denn Grundpfeiler aus deiner Sicht einer global gerechteren Wirtschaftsordnung werden, die auch sowas wie Entwicklungshilfe obsolet machen würden? Und das hätte zur Voraussetzung eine fundamentale Dekolonisierung der westlichen Mindsets, so, wo so ein Buch wie deins auch Teil von ist, auch eine radikale Abkehr vom Marktfundamentalismus, vom neoliberalen Wirtschaftsdemokratie in den Zentren, haben wir eben schon gesprochen. Und nur so könnte sich das, was die alte Globalisierungsbewegung als quasi der neoliberale Welthandel so richtig losging, Ende der 90er, was die dort gefordert hat und was sich bis heute in den Nischen auch noch gefordert wird und natürlich von Entwicklungsländern, die davon betroffen sind, schon seit den 60ern, 70ern stark gemacht wird. Nur so könnte man irgendwie zu einer Abkehr vom ungezügelten Freihandel hin zu einer faireren globalen Wirtschaft oder einem faireren Handel kommen.
Ja.
Aber ja, was wären denn Grundpfeiler einer gerechteren Handels- und Finanzpolitik? Was sind da die Aspekte? Und du sprichst da vieles an, ne? Also Währungssystem, ne? Wo wir jetzt immer noch mit einer Dollar-Privileg zu tun haben, Steuerfinanzsystem, Handelssystem etc. pp. Vielleicht kannst du mal ein paar wichtige Aspekte, die du jetzt für Leute, die jetzt nicht so Ökonomie oder wo die wenigsten Ökonomie-Background haben, ne? Da könntest du mal ein paar Aspekte rausstreichen. Wie würde sowas in Grundzügen aussehen? Ne?
Ja, also beim Währungssystem, da müssten wir auf jeden Fall gucken, dass wir zu so einem upgedateten Bretton Woods-System kommen, sage ich mal. Also, dass es eben konstante reale Wechselkurse gibt. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber im Grunde, was damit gemeint ist, ist, dass einfach die Wettbewerbsfähigkeit der Länder über längere oder mittlere, längere Fristen gleich bleibt, also dass man sich nicht mehr gegenseitig in Grund und Boden konkurrieren kann und dass die Länder dann auch nicht Angst haben müssen, dass ihre Währungen Ziel von Währungsattacken, spekulativen Attacken werden, die dann enorm viel Schaden verursachen können. Und die Idee ist dann einfach, dass es eine Kooperation der Zentralbanken gibt, wo die unterschiedlichen Wechselkurse dann so angepasst werden, dass sie die Inflations- bzw. die Zinsdifferenzen ausgleichen. Ja, also um das mal auch jetzt in einem Beispiel ganz einfach deutlich zu machen, wenn ich ein Produkt habe, das in einem Land 100 Euro kostet und im anderen kostet das genauso viel, ja, und dann habe ich in dem einen Land 2% Inflation, in dem anderen habe ich 0% Inflation, dann ist es halt so, naja, dann kostet das Produkt in dem einen Land 102 Euro, in dem anderen 100 Euro. Und wenn es dann nicht diese eine Wechselkursanpassung gibt, also eine Abwertung, sage ich mal, des Landes, wo es dann 102 Euro kostet, dann hat das Land an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Und wir haben es in den letzten 30, 40 Jahren gesehen, dass die Kapitalmärkte jetzt gerade diese Preise immer wieder in die falsche Richtung getrieben haben und damit unfassbar viel Verwüstung veranstaltet haben. Von daher, also da müsste man auf Kooperation setzen, um das von vornherein zu unterbinden und dann auch beispielsweise Überbewertungen stückweise anzupassen. Das wäre, glaube ich, mit der wichtigste Hebel, den man da bedienen kann. Dann bräuchte es ja regulatorische Eingriffe, um jetzt auch vor allem bei dem Handel mit Rohstoffen, Rohstoffderivaten etc.
Nur kurz zur Währung eine Nachfrage. Würde das einhergehen mit irgendwie einer Alternative zum Dollar? Du hast vorhin schon Maynard Keynes mit seiner Idee von einem Bancor angesprochen. Sowas liest man auch hier und da mal wieder. Bei Yannis Varoufakis habe ich das gelesen, irgendwie die Vorstellung, okay, es braucht auch eine Alternative zum Dollar, eine gemeinschaftliche globale Währung, genau.
Das könnte man in einem zweiten Schritt gerne noch draufsetzen. Also
ist nicht Voraussetzung.
Das ist nicht Voraussetzung dafür. Ja. Nee. Ja. Also da müsste man jetzt an den Grundstuhl, da müsste man wirklich sich einfach nur sagen, okay, wir schauen jetzt, dass wir hier miteinander kooperieren, wir treffen die und die Vereinbarungen und dann passen wir das dann auch so an, dass man eben der Entstehung von Handelsungleichgewichten dann eben vorbeugt. Aber natürlich idealerweise, klar könnte man das, wenn man das noch auf ein weiteres internationales Level heben möchte, kann man das sehr gerne über den Bancor machen, also dass dann im Grunde alle Währungen in einem bestimmten Wechselkurs dann an den Bancor gekoppelt werden und dass man dann auch diesen Bancor dann praktisch nutzt, um im internationalen Zahlungsausgleich, sage ich mal, die Zahlungen zu tätigen, aber wo man ansonsten mit dieser Währung selbst nichts machen kann. Also dass es unattraktiv wird, die zu akkumulieren, zu horten und die jeweiligen Bilanzen. Also wenn man dann so ein Bancor-Konto hat, ja, wenn es, ich sag jetzt mal, platt im Dispo ist, zahlt man Strafzinsen, aber wenn es hoch im Überschuss ist, dann zahlt man auch Strafzinsen daraus und so geben sich dann eben die Anreize, dass man über Fiskal- und Lohnpolitik dann dafür sorgt, dass die Handelsbilanzungleichgewichte in dem Sinne verschwinden. Also das wär noch was, wie man das System dann weiterentwickeln könnte, ohne Probleme. Hm. Wie gesagt, bei der Regulatorik müsste man noch ansetzen auf den Finanzmärkten. Man müsste den Ländern des globalen Südens deutlich mehr industriepolitische Spielräume geben, also auch sagen, ja, ihr dürft Zölle erheben, ihr dürft Local Content regeln, erstellen, ihr dürft Joint-Venture-Pflicht machen und so weiter und so fort. Das muss denen mit erlaubt werden. Es bräuchte auch gerade jetzt, um der massiven Akkumulation von Vermögen entgegenzuwirken, eine viel bessere internationale Besteuerung auch. Stichwort globale Steuerabkommen, Mindeststeuer etc. Auch das müsste vorangetrieben werden. Technologietransfer ist auch ein ganz wichtiger Punkt jetzt zur Bekämpfung der Klimakrise. Ja, wenn es da zwei Dinge gibt, ich sag mal, vom globalen Norden ausgehen müssen, ist das eine, dass der globale Süden besseren Zugang zu Kapital hat. Da bin ich, wie gesagt, Fan dieser systemischen Reform. Aber dann auch natürlich Zugang zu Technologien, ja, dass man da jetzt nicht irgendwie Patente draufsetzt, die dann super teuer werden und dann, kann sich die halt niemand leisten und die Vorteile der Technologie können nicht zum Tragen kommen, weil es da irgendwie ein paar reiche Dudes gibt, die sich die Taschen voll machen wollen. Also Technologietransfers, ein ganz entscheidender Punkt. Und auch für die Tech-Konzerne bin ich auch ein Fan einer globalen Wettbewerbsbehörde, wenn man so will, die dann auch die Ausnutzung von Marktmacht sanktioniert. Ja, das muss dann jetzt nicht nur im digitalen Bereich sein, dort ist es ganz offensichtlich, aber jetzt auch gerade im Bereich Saatgüter, Monsanto etc. hatten wir auch schon genug Skandale, wo dann Länder und Bauern in ärmeren Teilen der Welt im Grunde schutzlos und hilflos den großen Konzernen ausgeliefert waren. Und da bräuchte es dann halt auch so einen internationalen Backstop, hinter denen sich dann eben diejenigen stellen können, die es aufgrund der eigenen Kapazitäten eben nicht können.
Ja, spannend. Zum Nachlesen auch in deinem Buch Zerfall der Weltordnung, wen das noch mehr interessiert. Wie blickst du vor dem Hintergrund deiner Analysen denn da noch auf die Klimakrise? Denn es wird ja bisher noch keinem Land ein nachhaltiges Energie- und Entwicklungsmodell, ne? Also im Sinne der planetaren Grenzen gefunden, auch nicht in China. Ne? Also in China erleben wir eine enorme Elektrorevolution, aber die geht einher mit einem gleichzeitigen Wachstum von Fossilen. So. Und es gibt keine Energiewende. Also der Ausbau der Erneuerbaren bedeutet in einem Wachstumskapitalismus nicht das Phase-out von den Fossilen, sondern die wachsen halt mit. So wie dem fossilen Gas und dem Erdöl auch die Kohle erstmal mitgewachsen ist, ja, über viele Jahre. Und wir befinden uns jetzt schon auf einem Pfad Richtung 3 Grad, So, und dafür sind Stichwort ökologischer Kolonialismus und Rassismus sind die Industrienationen verantwortlich und die Probleme werden dann mehrheitlich arme Bevölkerungen und arme Staaten ausbaden und tun sie auch jetzt schon. Aber absehbar könnte es zu Kipppunkten im Erdsystem kommen, Kipppunkten sozialen wiederum, also Klimakollaps. Und das soll alles überhaupt nicht bedeuten, dass man das, was du skizziert hast, nämlich eine nachhaltige Entwicklung, die das ermöglichen würde in den Ländern des globalen Südens, ja, dass man das, das ist ja auch so ein rassistisches Argument, so, ne? Also da darf man überhaupt nicht die Lebensstandard anheben, so, das würde nur die Klimakrise verschärfen, so, sondern der globale Norden und dann jetzt vielleicht auch China, die Triade sind da in der Verantwortung, wahrscheinlich neue Wege zu gehen, aber es hätte mich interessiert, wie du das noch mit reinfaktorst in deine Analysen zu einem gerechten globalen Handels- und Wirtschaftssystem.
Ja, es ist schon ein integraler Bestandteil davon. Nur man muss, teilweise habe ich das bei den ich sag jetzt mal, einigen Klimakämpfern so ein bisschen den Eindruck, dass sie stark unterschätzen, wie wichtig oder wie eng verwoben das eben auch mit wirtschaftlichem Fortschritt sein kann. Klar, wir sehen das jetzt in China, ne, auch ein Anstieg der Fossilen. Gleichzeitig zeichnet sich zumindest in China wenigstens ein Peak ab, ja, dass die Emissionen hinten raus dann fallen werden und die technologischen Entwicklungen jetzt gerade im Bereich Solar, aber auch bei den Batteriespeichern waren in den letzten Jahren enorm. Beim Wasserstoff gibt es auch noch erhebliche Potenziale, die sich in den letzten oder in den nächsten 10, 20 Jahren materialisieren könnten. Von daher glaube ich schon, dass es da ja gewisse technologische Möglichkeiten gibt, um die Wirtschaft zu defossilisieren, wenn man so will. Haben natürlich auch viele andere Probleme, Biodiversitätskrise etc. Ja, da kann man auch gerne ordnungspolitisch von mir aus rangehen, ja, dass man die Nutzung von effizienten Ressourcen, dass man das fördert, ja, über Zuschüsse, über Investitionen in Bildung etc., das kann man alles machen. Aber nichtsdestotrotz, wirtschaftliche Entwicklung im Sinne von einer Verbesserung der Lebensstandards, gerade jetzt im globalen Süden, ist absolut essentiell dazu, dass es überhaupt ja zu einem erfolgreichen Kampf gegen den Klimawandel kommt, weil ohne das wird's nicht gehen. Auch da sehen wir jetzt, ne, im Norden, wir haben schwaches Wachstum und boom, machen wir halt extrem viel, sage ich mal, zurück zu den Fossilen, ja, weil das ja das Wachstum bringt. Von daher, ja, glaube ich schon, dass es eine gute Entwicklung braucht, einfach auch als politische Zustimmungsrate und vom Business Case her, dass es sich für Unternehmen auch lohnt, da zu investieren. Da kann man sie natürlich auf der einen Seite bestrafen, ja, über, was weiß ich, höhere CO2-Preise etc., aber man muss auf der anderen Seite dann auch die Alternativen schaffen, dass sie auch klimaneutral produzieren können und alles Weitere, ja, ist halt auch irgendwo eine Frage dessen, wie wir das halt als Gesellschaft gestalten wollen, ja, also Stichwort irgendwie perspektivisch, was weiß ich, mal weniger arbeiten oder so, ne, also ich nenne das jetzt nicht als eine Maßnahme zum Beispiel jetzt gegen die Krise oder so, da gibt's ja auch diejenigen, die sagen, naja, wenn wir jetzt weniger arbeiten, dann kann eben dasselbe Volumen an Output mit mehr Arbeitskräften produziert werden und dann, ne, ist es auch in Ordnung und so, sowas sage ich nicht, weil Arbeitslosigkeit bekämpft man nicht damit, indem man weniger arbeitet. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt über einen sehr langen Horizont gesehen, dass wir mit steigender Produktivität dann auch tendenziell weniger arbeiten können. Die Fortschritte da sind natürlich jetzt schon seit einigen Jahrzehnten, sage ich mal, recht mau. Aber das spricht ja nichts dafür, dass wir, wenn wir neue Technologien entwickeln, die Produktivität erhöhen, wenn wir uns irgendwann zufrieden geben mit einem gewissen Lebensstandard, ja, auch das muss man in Deutschland sagen, haben wir, also selbst in im dritt- oder viertreichsten Land der Welt, haben wir noch enorme Probleme mit Armut und Prekarität, die es zu bekämpfen gilt, ja, und wenn diese Einkommensschichten dann wachsen, gut, bei den oberen 1% oder so, wenn man in irgendwelche Yachten oder sonst irgendwas wegnehmen will oder so besteuern will, dass die gar nicht haben wollen oder können, das kann man auch alles machen, ja, da bin ich auch ein Freund von, dass man dann sagt, da gehen wir mal ordnungspolitisch rein und was weiß ich, verbieten Flüge unter einer gewissen Distanz oder verbieten Privatjets und so weiter. Das können wir alles alles gerne machen, aber die Grundlage muss schon eine sich entwickelnde Wirtschaft sein, die dann auch den materiellen Lebensstandard in der Breite verbessert. Und dazu gibt's, wie gesagt, verschiedene Instrumente und Mechanismen, in derer man sich bedienen kann. Ich glaube auch nicht so sehr, dass das irgendwie ein Erkenntnisproblem ist, sondern das ist ein Umsetzungsproblem, und weil man da in erster Linie gegen extrem mächtige Lobbyinteressen läuft und natürlich auch so, ich sag jetzt mal, ja, diese Ideologie, die sich jetzt in den letzten 50 Jahren in unsere Köpfe eingebrannt hat, dass es nur in Anführungszeichen der Markt ist, der für Wohlstand sorgt, als ob der Markt dann halt irgendwie so ein neutrales Gerüst wäre, ja, was von sich aus entsteht. Das müsste man alles überwinden, und das sind für mich die eigentlichen Barrieren, also materielle Interessen, die dem im Wege stehen, und die ideelle, sage ich mal, Infrastruktur, die wir uns geschaffen haben.
Hm. Ja, ich glaube, wir können das gar nicht so sehr vertiefen. Ich glaube, wir teilen da eigentlich auch sehr viel. Also Dekarbonisierung braucht es auf jeden Fall, grüne Entwicklung braucht es und dafür natürlich auch starke Eingriffe in den Markt, ja.
Genau.
Aber Realität ist auch, dass das Konsummodell, wie es der globale Norden pflegt, ja, allein durch Energieeffizienz und Dekarbonisierung, dass das nicht reichen wird, ja, um auf einem guten Klimapfad zu bleiben. Dass es also auch nicht verallgemeinerbar ist im weltweiten Maßstab, ja. Und das habe ich vorhin unterschlagen. Es gibt ja vor allem auch im globalen Süden genug Stimmen, die eine andere Art der Entwicklung wollen, ne? Eine andere Art der Entwicklung als das westlich-kapitalistische Wachstumsmodell und Konsummodell, ja, mehr im Einklang mit planetaren Grenzen. Die gibt es, glaube ich, auch zu stärken. Mhm. Also ich denke, wenn wir die planetaren Grenzen und gerade so Klimakollaps-Szenarien auch ernst nehmen, dann braucht es halt schon weltweit gesehen die Growth für die Superreichen, ja, und für die global gesehen reichen Mittelklassen im globalen Norden etwa, ja, auch mehr private Suffizienz und dafür öffentlichen Luxus und eine gute öffentliche Daseinsvorsorge. Und das bekommen wir nur, wenn wir über den Markt hinausgehen, ja, und darüber Vergesellschaften und Formen der demokratischen Planung auch nachdenken, die dann auch Umwelteffekte, glaube ich, auch besser mit einrechnen können. Genau, aber das müssen wir, denke ich, in Zukunft mehr diskutieren, wie da so ein Wohlstand in planetaren Grenzen aussehen kann. Gibt es aber ja viele gute Ideen zu. An dieser Stelle müssen wir zum Schluss kommen, Patrick. Deshalb vielleicht nur zum Ausblick. Die Zukunft wird ja geprägt sein von der eskalierenden Klimakrise, machen wir uns nichts vor, ja, und auch von verschärfter Konkurrenz zwischen Staaten, ja, von ökonomischen Krisen, der Zunahme von Konflikten und so weiter. Da kann man natürlich mit Sorge in die Zukunft schauen, aber hätte mich interessiert, was macht dich vielleicht angesichts dieser Aussichten auch umgedreht hoffnungsvoll, ja?
Ja, was mir Hoffnung macht, ist, dass man immer wieder mit Leuten zusammenkommt, die extrem engagiert sind und ja, sich aufopfern, kluge Ideen haben. Ne? Also das ist da jetzt schon nicht weg. Ansonsten gucke ich halt einfach, also jetzt gerade in meinem Bereich, wenn man halt irgendwie so im, also ich bin ja direkt an der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft, sage ich mal. Und wenn man in dem Bereich unterwegs ist, da kann man halt auch einfach nicht zu weit in die Zukunft schauen. Ja, also weil ich meine, dass diese politischen Rahmenbedingungen, die ändern sich ständig, und es ist unvorhersehbar, was dann halt mit einer AfD-Regierung zum Beispiel passieren würde oder so. Von daher bin ich halt so ein Freund davon, dass ich versuche zu verstehen, wie die Welt funktioniert, was sie antreibt, was uns weiterbringt, was uns zurückwirft, etc. Und darauf aufbauend dann natürlich auch gucke, welche Instrumente, Mechanismen etc. Gibt es, um für eine bessere, für eine stabilere Welt zu sorgen. Und dann gebe ich halt auch alles, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit beziehungsweise in den politischen Raum eindringt. Ja, ich gehe einfach so diesen Weg, der beschäftigt mich eh genug. Also da bin ich eh gut ausgelastet, und da bleibt auch nicht so viel Zeit, um sich da irgendwie Sorgen zu machen, was halt sein könnte, wenn nicht oder wenn dies, wenn das. Das ist alles, das ist ein ungeschriebenes Blatt. Die Aussichten sind natürlich jetzt nicht die besten, ja, das ist auch klar, das sage ich auch in meinem Buch klar. Ich mag das nicht, wenn dann am Ende immer kommt so, ja, aber du musst mit einer positiven Note aufhören. Nee, muss ich nicht. Also wenn es absolut unrealistisch ist, dass diese Forderungen umgesetzt werden, dann sage ich das halt auch so, und momentan ist das auch so, aber was noch kommt, das weiß keiner, und deswegen macht es ja auch überhaupt keinen Sinn, sich da groß Gedanken und Sorgen zu machen.
Ja, ich denke auch, Hoffnung entsteht da, wie du angedeutet hast, im Machen, im Streiten für Verbesserungen, auch wenn wir nicht wissen, ob was draus wird. Ja, so oder ähnlich haben das ein paar kluge Leute letzter Zeit in meinem Podcast gesagt, sehe ich auch so. Also, Patrick, ich danke dir vielmals, dass du mich hier besucht hast. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr am Start wart. Wenn ihr euch für Patrick Kaczmarczyk, seine Analysen oder sein aktuelles Buch Zerfall der Weltordnung interessiert, geht gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und denkt bitte dran, Dissens ist auf euren Support angewiesen. Damit dieser Podcast hier weiterhin eine stabile Basis hat, brauchen wir noch ein paar Fördermitglieder. Wenn dir also Dissens gefällt und es dir gerade finanziell in den Kram passt und du noch nicht dabei bist, dann geh nach dieser Folge in die Shownotes oder auf dissenspodcast.de, klick dich durch auf die Förderplattform Steady und schließ dort eine Fördermitgliedschaft ab für 3, 6 oder 10 Euro. Darüber hinaus könnt ihr Dissens natürlich supporten, indem ihr diese Folge hier teilt, indem ihr allen euren Leuten von diesem Podcast hier erzählt und ja auch, indem ihr positive Bewertungen auf den Plattformen hinterlasst. So, das war's an dieser Stelle auch von mir. Ich möchte nochmal Danke sagen fürs Zuhören und freue mich drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid mit einer neuen Folge Dissens. Bis dann.